Hallo und ein freundliches Gute aus dem schönen Wald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing Gebubble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und der Marcel ist auch gleich wieder mit am Start. Aber damit nicht genug, mein lieber Papa beehrt uns heute schon wieder muss man sagen, ja, es ist erst eine Woche her, da haben wir mit ihm zusammen den, wie soll ich ihn bezeichnen, ABS-Entwicklungs-Schweden-Test-Eis-Podcast gemacht. Kurz gesagt, ich glaube, mich knutscht ein Elch, so wie der Titel war. Es gibt einfach zu viele Themen, die hier mit behandelt werden, aber es geht ganz konkret wirklich um die Bremsen, Entwicklung und Erprobung. Wer also Teil 1 noch nicht gehört hat, ich kann euch nur raten, hört ihn euch vorher an, weil sonst werdet ihr hier wirklich ins kalte Wasser geschmissen und sagt so, hä, was? Spätestens bei der Mühkurve wird es interessant, wo man sagt, okay, jetzt bin ich raus. Somit, ne, oder Mühschlupfkurve, so, hört euch Teil 1 an und ihr werdet wissen, worum es geht. Und ja, heute geht einfach die Fortsetzung weiter. Wir gehen jetzt wirklich aufs Eis, ja, was im Teil 1 noch sehr, sehr rudimentär behandelt wurde, ist heute maßgeblicher Gegenstand. Und natürlich alles drumherum, was dort in Schweden so passiert ist. Und dank euch auch ein bisschen länger geworden, weil wir haben echt ganz großartige Fragen bekommen, muss ich wirklich sagen. Hat mein Papa auch sehr positiv überrascht. Nicht, weil wir was anderes erwartet hätten von euch, sondern dass da wirklich dieses Feedback eben von euch kommt. Und das muss ich auch an der Stelle nochmal sagen, stellvertretend für ihn. Er wird es auch gleich bestimmt selbst nochmal im Podcast sagen. Aber ich fand es echt großartig, wie ihr dieses Thema mitgegangen seid. Vor allem, wie die tolle Resonanz von euch war. Also wirklich Hut ab dafür. Ganz ehrlich, dass ich wusste, dass es spannend wird. Ich war mir sicher, dass es spannend wird, aber dass wir so ein Feedback kriegen und vor allem er so ein Feedback kriegt, Respekt, Leute. Also ganz, ganz dickes Dankeschön dafür. Beweist ihm einfach wieder, dass es weiterhin spannend ist. Denn, um ihn noch mal kurz zu zitieren, vor der heutigen Aufnahme sagte er zu mir, ja, lass mal gucken, dass es heute nicht so wieder 2 Stunden wird. Ja, hat gut geklappt. Nicht. Aber sei es drum. Spannendes Thema, braucht eben seine Zeit und ich glaube, wir brauchen uns nicht mehr darüber auszulassen, dass es nun mal gehört wird. Trotzdem ist er da immer noch ein bisschen grundskeptisch, daher wäre es cool, wenn ihr da auch mal ein bisschen Feedback gebt und er dann wirklich wieder beruhigt schlafen kann und nicht denkt, er hat irgendwie die Zeit von anderen Leuten verschwendet. Das ist mitnichten der Fall. Genau, aber daher lange Rede, gar keinen Sinn. Ich würde sagen, nach dem Intro geht die Reise los und ich wünsche euch allen viel Spaß beim zweiten Teil. Los geht's. Und da geht es schon wieder rein in unsere neue Detailing-Gebubble-Episode, die ich heute nochmal in einer schönen Dreier-Konstellation machen werde. Und zwar natürlich mit unserem lieben Marcel erstmal.
Gute Tommy.
Gute Marcel. Und mein lieber Vater ist auch gleich wieder mit am Start und wird uns heute nochmal Rede und Antwort und tolle Anekdoten und Geschichten präsentieren aus der Geschichte der ABS-Entwicklung und natürlich da, worauf viele gewartet haben, aus der Geschichte der Tests in Schweden. Genauer gesagt in Arjeplog. Da kommen wir gleich dazu. Erstmal sagst du trotzdem mal, du musst ja wieder einen anderen Anrede machen. Ich sage trotzdem Gute.
Ja. Und ich sage mal wieder Servus an die treue Gemeinde, die da zuhört. Ich bedanke mich jetzt gleich schon mal am Anfang. Ich
mag das gerne.
Erstens dafür, dass ihr überhaupt zugehört habt. Und zum Zweiten über die wirklich schönen Kommentare, die ihr schon losgelassen habt.
Habe ich brav weitergeleitet.
Da habe ich mir wirklich gefreut darüber. Daran sieht man, dass es vielleicht doch etwas interessant war, was wir euch erzählen hier.
Sehr gut. Ja,
danke nochmal.
Da kommen wir aber gleich nochmal drauf zurück. Ich habe es brav weitergeleitet. Ich muss unser Geseiere so loswerden natürlich. Wir sind ein Werbepodcast. Auch heute werden wieder ein paar Marken genannt. Mindestens die Marke Opel, wofür mein Senior tätig war, aber auch vielleicht ein paar andere. Das werden wir noch sehen. Somit sind wir ein Werbepodcast, der leider nicht von Opel bezahlt wird. Aber nichtsdestotrotz könnte man es als Werbung deklarieren und so
weiter. Ihr habt doch Kontakte zu Opel.
Ja, aber ich glaube, dass mit so einem komischen französischen Konzern will ich nichts zu tun haben.
Ja, stimmt. Stimmt.
Okay. Das ist für mich kein Opel mehr. So. Das soll nicht das Thema sein heute. Aber wir machen gar kein langes Vorgeplänkel, weil wir haben so viel noch. Und mein Papa hat eine neue Liste angefertigt, wo ich sehr erstaunt war, weil ich dachte eigentlich beim letzten Mal war die Stichwortliste vorgefertigt für den gesamten Podcast.
So
und, heute sagt er, ich schicke dir nochmal die neue Liste rüber. Und ich gucke drauf und denke so, hä, das ist ja nochmal eine neue Seite. So viel zum Thema, ne? In 2 Stunden ist das abgehandelt, gell?
Ich habe mich belehren lassen.
Sag mal, was mich ja natürlich brennend interessiert, hast du dir deinen eigenen Podcast angehört?
Ja.
Und, bist du zufrieden mit dir?
Was soll ich dazu sagen? Ja, okay. Ich will mich da nicht loben, weil natürlich waren da ein paar fränkische Ausdrücke oder fränkische Färbung drin, die mir gar nicht so gefallen haben. Aber ich werde mich jetzt auch nicht verstellen.
Sehr gut, genau. Machen wir auch nicht.
Natürlich würde ich jetzt, wenn ich mal wieder nach Nürnberg fahre, zum Schafkopf spielen beispielsweise, würde ich richtig nürnbergerisch sprechen. Das kann ich schon noch.
Ja, stimmt.
Und hier bemühe ich mich, damit mich die Leute auch verstehen.
Es waren sogar Kommentare dabei, die gesagt haben, das Fränkisch mit 10 R geschrieben, könnten sie stundenlang anhören, hat jemand geschrieben. Also von daher, so schlimm kann es nicht gewesen sein. Das ist aber auch völlig okay. Ich bin immer noch der Meinung, dass ein gewisser Dialekt einfach dazugehört.
Ja.
Und den darf man auch nicht verlieren.
Das, also, das denke ich auch.
Absolut legitim, von daher. Aber ansonsten, also angehört hast du und sagst, war zufriedenstellend für deinen eigenen Anspruch, oder?
Da gebe ich einfach nur die Kommentare wieder, die zurückgekommen sind. Okay. Und mehr, glaube ich, muss ich dazu gar nicht sagen.
Okay, aber du musst noch eine Sache klarstellen, weil nicht, dass du noch hier im Verdacht stehst, Unwahrheiten zu verbreiten.
Ja, da ging es um den See, glaube ich mal.
Nee, da hast du keine Unwahrheit verbreitet, da wusstest du nicht. Aber du hast was anderes gesagt, nämlich eine Fahrtstrecke.
Ach so, ja, da habe ich natürlich mal verwechselt, dass man ja auch wieder zurückfahren muss und habe da mal so grob 5000 Kilometer in den Raum geworfen. Es sind natürlich hin und zurück und nicht einfach, also ganz okay. So weit ist es nicht, aber trotzdem sind 2500 Kilometer auf der Achse unter den Bedingungen, die man da hochfährt. Da kommen wir jetzt im Übrigen gleich drauf. Das ist ja fast schon der Einstieg, wie diese Anfahrten so stattgefunden haben. Sind auch 2500 Kilometer in ein paar Etappen auch kein Pappenstiel.
Okay. Aber es kann sein, dass wir gleich unterbrechen müssen schon wieder, weil wir haben das Leiter hier im Laden aufnehmen zu müssen und es rollt ein Kunde auf den Laden und der hat natürlich wie immer Priorität bei uns. Den müssen wir vielleicht kurz verarzten. Ich schaue mal ganz kurz, ob die Yvonne schon vorstellig wird, aber ich würde einfach mal ganz kurz Pause machen und dann reden wir gleich, weil der Tube leider schon so abwürgen muss, aber der Rubel muss rollen und dementsprechend.
Also ich habe gerade schon die Tür gehört.
Ja, okay, dann drücke ich mal ganz kurz Pause. Wir sind ja am Start und quatschen gleich weiter. Ja, so, liebe Grüße an unseren Kunden, falls er Podcast hört. Der Marcel, der macht hier gerade noch unsere Kasse fertig, weil ich glaube, unser, was ist das, EC-Gerät hat gerade Endstand der Kassenrolle, somit piept hier ein bisschen im Hintergrund. Aber wir sind wieder am Start und ich weiß jetzt gar nicht, wo wir gerade abgebrochen haben. Du hast die Strecke korrigiert, also was, 2500 One-Way quasi.
Richtig, so ist es. Ich habe da den Rückweg vergessen oder dazu gezählt und dann waren das dann 5000 Kilometer. Einfach, hatte ich gesagt, aber es ist also natürlich hin und zurück. Aber ich denke, das ist jetzt nicht ganz so schlimm.
Nee, aber die Korinthenkackerei kam nicht von mir, das möchte ich nur mal anmerken. Ja, du hast das selbstkritisch angemerkt und nee, hoffentlich merkt es keiner.
Ja, ich habe es gleich gemerkt, wenn man sich mal selbst wieder hört beim Lügen. Und deswegen wollen wir das natürlich richtig stellen.
Genau.
Genauso war die Tiefe des Sees, also das ist der größte See Schwedens ist, der tiefste See Schwedens ist, hatte ich ja bei dem ersten Podcast schon gesagt. Nur über die Tiefe, das war mir nicht mehr so ganz geläufig und habe das gemacht, was ihr alle auch machen könnt.
Googeln.
Und der ist also tatsächlich 221 Meter tief. Und ich hatte aber damals, ich hatte da schon gesagt, warum das gut war. Denn der Wasserstand eines großen Sees schwankt natürlich nicht so sehr im Winter in Schweden wie die kleineren Seen. Wenn der Abfluss, der Zufluss friert zu und der Abfluss funktioniert noch etwas und dann sinkt die Eisdecke immer weiter ab und dann wird die Einfahrt in den See, die Eisdecke bleibt ja eigentlich, die schwimmt ja auf dem Wasser. Die Eisdecke, die bleibt ziemlich gut, es sei denn, es kommen schon mal Felsen oder Inseln zum Vorschein. Aber die Einfahrt in den See, da fährt man ja von irgendeinem öffentlichen Weg am Ufer entlang und dann mündet diese Einfahrt in den See und es wird dann langsam zur Bergstrecke, weil eben die Eisfläche immer weiter nach unten sinkt. Und das ist bei großen Seen natürlich weniger und deswegen war das ein glücklicher Zufall, dass es auch noch so ein großer See ist.
Und wie tief ist er?
221 Meter.
Heilig
Scheiße. Das kann man sich ich habe es erstmal auch gar nicht glauben können, aber krass. So steht es da
drin. Wenn ich mir das immer im Kopf so denke, 200 Meter. Ich erinnere mich dann immer so an meine Schulzeit zurück. Sportunterricht, die 100-Meter-Laufbahn.
Ja.
Und das nochmal.
Zweimal.
Und da denkst du so,
krass, oder?
Okay, und das jetzt, also sag ich mal, jetzt dann ausnahmsweise mal in die Höhe 200 Meter.
Irre, gell?
Boah. Kann und das dann halt vorstellen. Runter. Respekt.
Die Vorstellung, die kannst du da dann gleich nochmal merken, wenn wir über einen Bremsweg auf Eis reden.
Ja,
da kommen nämlich auch ganz schnell ein paar hundert Meter zusammen.
Ja, das stimmt. Wir machen mal Folgendes. Und zwar, wir haben ja mit einem sogenannten Cliffhanger aufgehört beim letzten Mal und die Leute so ein bisschen angeteasert drauf und haben gesagt, wir bewegen uns jetzt auf dünnes Eis. Somit sind wir jetzt ja schon mal am Eisthema in Schweden. Ich gehe mal davon aus, alle, die jetzt hier ein Fragezeichen im Gesicht haben, ich werde es im Vorwort auch nochmal sagen, aber hört euch Teil 1 an, damit ihr überhaupt wisst, warum mein lieber Vater hier sitzt. Der sitzt nicht da, weil er jetzt aus dem Nichts irgendwas plaudert, sondern weil er die Fortsetzung aus Teil 1 macht. Somit solltet ihr Teil 1 gehört haben, um zu wissen, worum es heute geht. Aber bevor wir zu diesem schönen besagten Cliffhanger kommen, wo alle bestimmt ganz gespannt drauf warten, habe ich noch eine schöne Frage bekommen von einem fast Nachbar von dir, zumindest örtlich gesehen. du kannst wahrscheinlich fast mit Mühe sogar das Haus sehen, wenn du dich anstrengst von oben in unserem Heimatort. Aber der liebe Volker, ein sehr, sehr langjähriger Kunde von uns, hat eine schöne Frage gestellt, die ich gerne zum Besten geben will, die ich dann auch passend zum Cliffhanger nehme ich dann nutze.
Vielleicht lerne ich ihn dann auch mal kennen.
Wahrscheinlich kennt ihr euch schon
irgendwie. Vermutlich nur nicht vom Namen her.
Das aber, kann sein. Ja. Ne, also der Volker hat gefragt, hatte der See in Arjeplog keine Verwerfung durch Spannungsabbau wie bei einem Erdbeben? Eis bildet ja ein höheres Volumen als das Wasser darunter. So hatten wir uns damals die Geräusche und Risse, / Verwerfung, am Singsjön, in Klammern, See Nähe Östersund, 400 Kilometer südlich des Polarkreises, im Februar erklärt.
Das ist richtig. Erstmal die Beobachtung. Aber auch da kommt wieder zugute, dass das ein sehr großer See ist. Und diese natürlich ist es stimmt, das Eis hat ja ein größeres Volumen als das zugehörige Wasser, sonst würde es ja gar nicht oben schwimmen. Und dann streckt sich das Eis nicht nur in der Höhe, sondern auch in der Weite. Und deswegen gibt es in den Einfahrten, wie ich vorhin schon sagte, Verwerfungen. Da gibt es riesen Eisschollen, die dann auftauchen. Aber auf dem See, dort wo unsere Versuchsstrecken sind, passiert da erstmal gar nichts. Was er da mit dem See sagt, dass man auch manchmal das Eis singen hört, das sind ja diese Spannungen, die sich dann in Rissen entladen, die aber sofort wieder zufrieren, das sind genau die Geräusche, die dort entsprechende Witterung vorausgesetzt auch entstehen. Also man hört das allerdings, muss man sagen, im Südschweden, dort wo er das beobachtet hat, liegt meist nicht so viel Schnee. Da oben haben wir ja manchmal 2 Meter Schneedecke oben auf dem See, dort wo man nicht fährt. Und das dämpft diese Geräusche so, dass wir die eigentlich gar nicht so gehört haben.
Aber sind es auch
richtig ist es erstmal die Beobachtung. Okay.
Aber sind es auch diese richtigen Schläge, die es dann gibt? Also so richtig so bam, so.
Ja, ja.
Weil das hatten wir in Kanada und haben uns zu Tode erschrocken, weil wir auf dem Eis waren und eigentlich der Meinung waren, das Eis ist, das ist ja elendig dick und alle sind auf dem Eis, ne? Und du läufst da rum und auf einmal tut es einen Schlag und du denkst so, und du merkst es auch in den Füßen, ne? Und haben gedacht, oh. Ja, aber alles nicht das Thema, glaube ich.
Nein, aber die, das taucht in oder war in Schweden, also bei uns genauso. Manchmal wurde es unbewusst provoziert, weil wenn wir so Präsentationen hatten und es standen viele Manager herum, die die Arbeiten betrachtet haben und es wurden ja auch in den späteren Jahren LKWs dort getestet, richtige 30 Tonnen fahren da auf dem See. Und wenn da einer vorbeigefahren ist, dann hat es den von dir beschriebenen Schlag getan und der Riss ging unter deiner Fußsohle entlang. Ja, genau. Wasser trat aus, schlagartig gefroren. Die Neulinge sind natürlich sehr erschrocken darüber, aber da passiert erstmal überhaupt nichts. Man darf sich diese Eisdecke auch nicht wie eine Betonplatte vorstellen, die eben in sich stabil ist, sondern das Eis schwimmt auf dem Wasser ja. Und dann kann das durchaus sein, dass der Riss dann plötzlich verschiedene, wie auf einer Landkarte, Flächen erzeugt, die in sich schwimmen, die tragen, weil sie ja halb Meter dickes Eis ist, aber sie hängen nicht zusammen. Also man kann sich nicht vorstellen, dass man diese Eisdecke jetzt anhebt und es bleibt eine Platte. Das würde niemals so sein, sondern das würde in lauter Stücke zerfallen.
Okay.
Aber wenn sie eben drauf schwimmen, dann und es gibt einen Riss, dann kommt Wasser durch den Riss hindurch. Und
der friert dann direkt
wieder zu. Der friert sofort wieder zu.
Klar, die entsprechende Temperatur vorausgesetzt.
Je nachdem, wie kalt es eben ist.
Ganz klar.
Ja, ja.
Da kommen wir zu der schönen Überleitung, weil da sind wir beim letzten Mal quasi geendet. Du hast hier ein Stichwort präparieren, Eimer besen und danach komme ich zu heiß erwarteten dünnen Eis.
Aha. Ja, also vielleicht nur zur Erinnerung, wir wussten ja an diesem besagten Februar-Sonntag nicht, trägt das Eis denn. Es war niemand zu sehen, ich wiederhole das einfach. Wir haben diesen Admiral mit Automatik da drauf rollen lassen, ohne Fahrer, in der Fahrstufe D und haben mal zugeguckt, geht er denn eigentlich unter. Es ist also nichts passiert. Es war mehr oder weniger natürlich eine Formsache, weil man hat an den Spuren schon gesehen, dass dann natürlich viele Autos schon gefahren sind, also keine Testfahrzeuge wohlgemerkt, aber Einheimische. Mhm. Da komme ich dann später auch noch dazu, was die in ihrer Freizeit nämlich machen. So, und dann kann man jetzt eigentlich schon loslegen mit den Strecken. Also wir sind, ich denke, das war so, was du gesagt hast, wir sind dann also, haben den Admiral wieder eingefangen und sind mit unseren drei ABS-Testautos erstmal dorthin gefahren, wo diese Strecke für diese kleinen Touristflugzeuge geräumt war. Und waren dann so der naiven Ansicht, ich sagte ja nochmal, oder hatte ich schon oft gesagt, wir waren wirklich da die Ersten, die da auf diesem See waren. Mhm. Und waren der Ansicht, naja, da müssten wir doch jetzt auch mal Eis sehen. Aber natürlich war, obwohl das geräumt war für das Flugzeug, war da immer noch Schnee drauf. Mhm. Naja, dann, wir waren schon ein bisschen ausgerüstet mit Schneeschiebern und Schaufeln und haben gedacht, jetzt gucken wir mal, was unter dem Schnee denn zum Vorschein kommt. Ja, und da kommt natürlich Eis. Mhm. Aber dieses Eis, das war rau wie ein Reibeisen. Mhm. Denn,
durch den Schnee, oder was?
Ja, während es friert im Herbst, also im Dezember, November, Dezember, wenn diese Wintersaison da losgeht, dann friert es zwar mal zu, dann taut es mal wieder, dann schneit es drauf. Also das Eis ist mitnichten so schön wie in Inzell, wer sich daran erinnert, an die präparierte Eisbahn, die ist ja wirklich spiegelglatt. Aber da, das war rau. Das war, man konnte natürlich da drauf fahren. Es war natürlich auch glatter als ein Asphalt oder eine andere Fahrbahn, trockene Fahrbahn. Aber es war mitnichten das, was wir gesucht haben. Mhm. Also, was machen wir dann jetzt? Jetzt müssen wir uns eine Strecke präparieren. Da lachen heute alle drüber, die jetzigen Icemaker, so heißen die, kennen, mit welchen Maschinen die heute sind. Das machen wir dann am Schluss noch einmal. Also, wir haben gesagt, wir müssen da Wasser draufbringen und es frieren lassen. So, dann haben wir also Löcher ins Eis, einen Eisbohrer hatten wir uns schon besorgt, Handbetrieb nochmal, obwohl die Schweden das auch mit Motorkraft dann machen, und haben mit Handbetrieb ein Loch ins Eis geschlagen, gebohrt erstmal und erweitert, dass man mit dem Eimer Wasser schöpfen konnte. Mhm. Dann haben wir uns so aus Schnee kleine Wälle gebaut und haben dann geschöpft und Wasser da drauf geschüttet. Und das war dann, wie gesagt, ich sag's jetzt, arschglatt. Das war wirklich glatt. Das fror dann ja auch relativ schnell zu und wir hatten eine super gute Eisbahn. Allerdings von den Abmessungen könnt ihr euch schon vorstellen, das waren jetzt nicht kilometerweit.
Ich wollte eben schon sagen, also das war ja Straflagerarbeit. Also
ja.
Das ist ja. Aber das heißt, ihr seid ja wirklich hin, Eimer, habt dann wirklich den einfach flatsch aufs Eis geschüttet oder habt ihr dann schon
geschüttet?
Also irgendwie eine vorgefertigte Spur, wo ihr sagt,
da Nein, wir haben es also auch geschüttet und haben dann schon gemerkt, das ist äußerst mühsam. Da kriegen wir zwar vielleicht 10, 20 Meter zusammen, wenn man schnell war, damit es also auch eine einheitliche Fläche wurde. Das war also der Beginn. Wir hatten aber 3 Wochen eingeplant als Aufenthalt und haben uns am nächsten Tag, es war ja ohnehin Sonntag, sind wir im Hotel dann auf die Suche gegangen und am nächsten Tag, die Schweden waren extrem hilfsbereit, die wussten eigentlich dann schon, was wir eigentlich wollten. Und dann kam also auch ein Ford Transit oder ein größeres Auto mit einer Pumpe, Feuerwehrpumpe und dann wieder Loch ins Eis, aber dann mit Feuerwehrschlauch gespritzt. Und das war natürlich dann schon eine gewaltige Erleichterung. Das heißt also, wir hatten dann schon eine ordentliche Länge, vielleicht so 50 Meter, hatten wir dann schon präpariert, eine Gerade, auf der man auf Glatteis bremsen konnte. So, das war dann schon mal, naja, richtiger Fortschritt. Die mussten auch schnell sein natürlich. Der Transporter, der war vorher aufgeheizt worden, denn es hat zwar nicht immer 30, 40 Grad, aber auch 10, 15 Grad minus reicht ja schon, dass der Schlauch relativ schnell zufriert. Das musste ja da alles vorgewärmt werden. Aber es hat funktioniert und wir waren eigentlich zufrieden. Gut, am nächsten Tag wir wieder zum See gefahren. Was war mit unserer Strecke? Die war zugeschneit, obwohl es gar nicht geschneit hat in der Nacht. Das ist so ein Phänomen, was man speziell in so Gegenden, wo die Luft sehr trocken und kalt ist, immer wieder sieht. Man sieht Sterne nachts, aber es schneit. Denn eine kalte Luft, die kann das Wasser nicht lösen, nicht halten. Das heißt also, jede Luftfeuchtigkeit, die da entsteht, die schneit, die fällt als ganz feiner Schnee nach unten und dann war die Strecke wieder zu. Also wir hatten jeden Morgen mit Besen gekehrt.
Oh, die 50 Meter.
Ja, also das war schon immer erst einmal Bodybuilding. Fast jeden Morgen war das dann so. Aber wir konnten testen. Ja, wie das dann weiterging, wie das weiterging mit den Testen, es wurde über die Jahre natürlich immer besser. Also mit dem Feuerwehrschlauch, das war der Anfang. So einige Jahre später waren dann schon Kehrmaschinen da. Ich muss noch vorausschicken, derjenige, der diese Flugzeuge betrieben hat, das war so eine, die hieß Turistflieg AB, die gibt es heute immer noch in Schweden. Und das war der David Sundström als Eigentümer, der, ich sagte es glaube ich beim ersten Mal schon, diese Touristen in die Berge gefahren ist, so entweder zum Eisangeln oder auch zur Elchjagd und so. Und der war natürlich ein findiger Kopf und er hat gesagt, hat Start-up-Unternehmen, muss man da sagen, hat er gegründet. Neben seiner Touristflieg AB hat er also jetzt die Ice Makers gegründet und hat Kehrmaschinen gehabt. So, dann hat er einen LKW mit einem Wassertank drauf, natürlich vorgeheizt. dahinter war eine, so ähnlich wie wenn man heute Bauern auf dem Acker sieht, wenn sie düngen. Dann haben die hinten wie so ein Wasserleitungsrohr quer, so fünfmal so breit wie der Traktor. Und da kommt dann aus den Löchern dann halt Dünger raus, oft in flüssiger Form, manchmal streuen sie auch. Also der hat gesagt, bevor er jetzt da wieder mit dem Schlauch anfängt zu spritzen, hat er ein, das war schon ein richtig großer Tank dann, LKW mit Tank und hinten Querrohr, Löcher, Wasser drauf geträufelt. Es war aber dann doch immer nicht ganz so glatt. Dann hat er einen, wie einen Teppich hinten dran gehängt.
Das kenn ich,
war dann ne, Teppich dran gehängt. Der Teppich wurde besträufelt mit Wasser, wurde dann nass und dann hat er den Teppich über diese raue Fahrbahn drüber und dann wurde das immer glatter und glatter und damit hatten wir immer über die Jahre immer mehr Fortschritt dabei. Dann kam natürlich auch dazu, dass man mal eine Kurve fahren wollte. Also wurden Kurven geräumt, Kurven geglättet. Es ging immer weiter in diese Richtung.
Gibt es dann einen Anhaltspunkt, wie, wenn ich jetzt eine Strecke, ist ja auch wurscht, wie lang die ist, aber Strecke X habe, wie oft so ein Fahrzeug normalerweise drüber fahren musste, bis das wirklich so war, dass ihr sagt, jetzt kann es losgehen?
Na, das ging auf einmal.
Ach so,
ah, ja, okay. Ja. Also er hat es ja auch jeden, alle paar Tage, wenn wir gesagt haben, jetzt sieht, sind da mal ein paar Risse entstanden oder was auch immer, dann hat er das halt wieder neu gemacht.
Ah, okay, also er muss nicht pauschal jeden Tag
drauf. Nein.
Ach so.
Räumen musste er jeden Tag.
Okay.
Also die Kehrmaschine fuhr da drüber und dann später wirklich richtige Schneeräume, so wie sie, also das waren dann am Schluss Riesenmaschinen. Also wir hatten über die Jahre hinweg, ich sage jetzt mal so nach 10 Jahren waren wir eigentlich, vielleicht schon eher, waren wir eigentlich schon sehr zufrieden. Er hatte schon einen Maschinenpark, die Ice Makers. Nochmal, der David, der hat sich ein zweites Standbein aufgebaut. Er hat auch gut an uns verdient, das muss man sagen. Er hat das nicht umsonst gemacht. Ja,
ich muss jetzt ja eigentlich, auf, wenn du nicht noch was anderes willst, aber dann muss ich ja nochmal auf meinen, nicht, dass sie sagen, jetzt hat er die Leute so auf die Folter gespannt, es kommt immer noch nicht die Story. Hat das immer reibungslos geklappt mit diesen Kehrmaschinen?
Jein. Ja, es hat immer reibungslos geklappt. Natürlich, da muss ich vielleicht wieder anfangen, wie der Eismaker im November, Ende November, also dann, wenn das Eis, wenn der See anfängt zuzufrieren, dann hat er den Punkt abgewartet, wo er schon mal mit einem Snowmobil drüber fahren konnte.
Ah.
Dann ist er schon mal mit einem Snowmobil, Markierungsstäbe und alles, Fähnchen, was er dabei hatte, ist er auf den See gefahren und hat schon mal so die gewünschten Strecken abgesteckt. Da war das Eis eben gerade so, dass es ihn zwar trägt, aber hätte noch keine Maschine getragen. So, das ging dann weiter. Sobald ein kleiner Schneeräumer das Eis tragfähig war für einen kleinen Schneeräumer, also eigentlich wie so wie unsere Rasenmäher fahren mit dem Schild dran, dann fingen die Leute mit mehreren solchen Maschinen schon an, die eben gerade so schwer waren, dass sie nicht untergingen, weil er wollte so schnell wie möglich den Schnee weghaben, weil dann frieren die Strecken sehr viel schneller zu und es wird viel dicker, das Eis. Ah. Was ja dann am Schluss auch so war, dass diese Strecken, die sind mindestens doppelt so dick, wenn nicht noch mehr, als das normale Eis, das nicht präpariert war.
Ach was.
So, und das ist also dann immer für ihn die erste Tätigkeit im November gewesen, Anfang Dezember. Und tatsächlich sind wir auch schon manchmal, wenn es irgendwo brannte, wir mussten unbedingt ganz schnell noch was machen, waren wir auch schon vor Weihnachten auch mal in Schweden.
Ah, ja.
War nicht so beliebt natürlich, weil man will Weihnachten dann doch zu Hause sein. Also eigentlich hat die Saison dann im Januar angefangen, aber da waren die Strecken dann schon perfekt präpariert. Da fuhren dann eben schon 20 Tonnen auch da drauf.
Krass.
So, was zu der Strecken, zu den Strecken noch zu sagen ist.
Hallo, du bist meiner Frage noch ausgewichen.
Ah, ach so, ja.
Unbewusst.
Bin ich gar nicht ausgewichen, sondern habe ich
wieder spannend machen.
Hab's wieder vergessen. Natürlich gab es dann doch irgendwann auch mal einen Punkt, wo er sagt, naja, heute kann ich mal mit dem großen Schneeräumer schon fahren. Der David selbst war das.
Oh, okay.
Und fuhr auf den See und er brach ein. Und er hatte unglaubliches Glück, denn die Eisplatte, auf der dieser Schneeräumer dann stand, rundum aufgebrochen und er ging parallel unter.
Also parallel heißt die
parallel, auf das der heißt Platte. Auf der Platte. Das heißt, die Platte sank mit dem Schneeräumer obendrauf, sank die auf den Grund. Das war nicht dort, wo es 221 Meter war, sondern es war schon in Ufernähe, aber auf jeden Fall um die 10 Meter tief.
Reicht.
Also genau weiß ich es nicht. Ich weiß nur, dass er dann unter Wasser war. Er war ja in der Maschine und war dann in einem Wasser, das ja logischerweise kaum mehr als 0 Grad hat, war er dann auf dem Grund und ist ausgestiegen und ist nach oben gekommen und konnte sich retten. Es waren ja noch andere Leute da, die ihn dann aus dem Wasser gezogen haben. Das war unverschämtes Glück, weil die Regel eigentlich anders funktioniert. Denn diese Maschine oder das Gerät oder was auch immer, wenn das einbricht, dann rutscht es, das sinkt in das Wasser, die Eisplatte kippt, die Maschine, die rutscht irgendwie von der Eisplatte weg und dann kommt die Eisplatte wieder nach oben und dann ist das Loch wieder zu.
Das ist wie wenn ein Mensch einbricht.
Das ist ja auch wie ähnlich. Es ist schon ähnlich, wie ein Mensch einbricht. Das ist das Gefährliche, wenn so bei Schlittschuhfahrten auf solchen Seen, wenn man einbricht und nicht sofort an dem Loch bleibt, sondern kurz untergeht, dann geht das Loch wieder zu.
Genau, und dann kommt
und diese Eisbrocken, die dann da sind, die sind so schwer, da kommt man nicht mehr raus. Also, und er hatte eben das Glück, dass das genau parallel auf den Grund gesunken ist. Da stieg er dann aus der Maschine und schwamm also nach oben und wurde gerettet.
Krass.
Also das ist aber das einzige Mal, was mir in Erinnerung war. Vielleicht ist woanders noch was passiert. Ich kenne nur diesen einen Fall, wo wirklich unverschämtes Glück dabei war, Wahnsinn, dass da nichts passiert ist.
Krass. Ja, ich kenne die Geschichte von damals noch, weil das hat sich so eingebrannt, weil ich habe das letztens zu dir gesagt, habe ich gedacht, da war doch mal was, obwohl das ja schon wahrscheinlich auch 30 Jahre her ist, wenn es langt.
Ganz sicher.
Aber ich, das wusste ich noch.
Ja. Nee, da bekommt man schon eine Gänsehaut, wenn man da sich in diese Situation versetzt. Aber nichtsdestotrotz hat er bis fast dem heutigen Zeitpunkt, und jetzt macht es ja sein Sohn, Sundström, sie präparieren munter weiter die Strecken.
Gibt ja ein paar Firmen da oben jetzt.
Ja, das stimmt.
Aber er ist wahrscheinlich nicht der exklusive Icemaker, oder?
Mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile gibt es, also ich bin ja jetzt auch schon eine Weile weg, also aus der Zeit, die ich mich noch erinnern kann, vor 10, 15, 20 Jahren, da gab es dann schon drei.
Ah, ja.
Natürlich haben die Leute das auch gemerkt, hier kann man wirklich Geld verdienen. Und es sind wirklich Millionenbeträge, die da in den kleinen Städtchen Aalborg verdient werden.
Ja.
Also das ist, glaube ich, habe das beim letzten Mal ja schon gesagt, die haben ja die dreifache Einwohnerzahl, doppelt bis dreifache Einwohnerzahl. Die Schweden, die dort noch ein Häuschen irgendwo im Grünen hätten oder haben. Im Grünen heißt also im Sommer, im Winter ist das alles verschneit in den Bergen. Die haben ihre Privatwohnungen, weil die Hotelkapazitäten am Anfang überhaupt nicht ausreichten. Die haben ihre Privatwohnungen zur Verfügung gestellt, sind mit ihrem Snowmobil mit Sack und Pack in ihr Sommerquartier, Sommerhäuschen gefahren, haben dort halt eingeheizt und dann haben die über die ganzen Wintermonate, also Januar, Februar, März, haben die ihre Privathäuser an Testleute vermietet.
Aber war lukrativ offensichtlich.
Das war sicher für die eine Einnahmequelle ohne Ende.
Ja.
Und da weiß ich nur, wir haben ja immer im Hotel oder in diesem Feriendorf da mit eigenen Hütten gewohnt. Aber diejenigen, die eine Privatwohnung bzw. ein Privathaus hatten, die haben dann so erzählt, die reisen halt einfach, die sagen, hier habt ihr einen Schlüssel. Abgesperrt wurde zu dieser Zeit ohnehin nicht, überhaupt nicht. Die Häuser waren alle offen. Und dann, da war alles, die haben alles gelassen. Die haben also nichts an privat irgendwo verschlossen oder so. Die haben gesagt, ja, macht es euch bequem in also unserem
Vorgänger
Haus.
Vorgänger von Airbnb, würde ich sagen. Wahnsinn, also das ist schon, das ist schon echt krass.
Also die sind, vielleicht da flechte ich gleich mal ein, weil du da betroffen bist oder ihr beide. Natürlich knüpft man da auch ein paar gute Bekanntschaften dann. Ich kenne da natürlich einige schwedische Familien. Da haben wir unter anderem einige kennengelernt, die hatten Kinder in unserem Alter, also so wie der Tommy damals war, mit 6 oder 5 Jahren vielleicht. Oder so.
Ach ja, das war der, Name komme ich
nicht. Na, er war schon ein bisschen älter. Warte mal, wann war ich? 73 war ich oben, du bist 8, also egal, um die 10 Jahre, es waren also auch Kinder in dem Alter und man hat sich gegenseitig Geschenke gemacht. Wir haben was mitgebracht oder ich habe was mitgebracht für die. So, und ich habe dann eines Tages gesagt, morgen reise ich ab an dem Wochenende, meine Zeit ist wieder mal um. Und da haben die gesagt, ah, ich habe aber doch noch ein Geschenk für deine Kinder. Wir sind aber nicht mehr da, wir sind in unserem Ferienhaus, tauche ich jetzt mal wieder in den Bergen. Aber wir stellen es da auf den Küchentisch und hol dir das bitte ab. Ja, ich sage, ist das Haus denn nicht zugeschlossen? Ja, wieso, bei uns sperrt doch keiner ein Haus zu.
Das war echt da, das musst du dir mal vorstellen.
Hier bei uns
kannst du überhaupt nicht vorstellen.
Das kann man sich nicht vorstellen. Nee. Und ich bin dann da in die Wohnung und da lag dann ein schönes Geschenk verpackt und das habe ich dann mitgenommen.
Sind es die Leute, die du meinst, mit denen wir mal, also einmal
angeln waren
auf dem Berg oben mit dem Snowmobilen? Also, haben wir so eine Snowmobile-Tour gemacht und aber einmal kann ich mich erinnern, vielleicht ist das auch die, du hast den Punkt Freizeitbeschäftigung der Schweden aufgeschrieben, da kann ich mich noch dran erinnern, da haben die einfach ein Auto genommen, haben ans Auto hinten ein Abschleppseil dran gemacht und da hingen wir mit drei Bobs oder was auch immer hinten dran und dann sind wir uns über das Eis gebrettert und wir hingen halt einfach hinten dran und vorne ist einer mit dem Auto lang gefahren und wir sind halt hinten als Kinder dran und das war schon ziemlich cool. Ja. Das
klingt nach Spaß.
Das war sehr, das
also Der hatte Spikes natürlich. Also die Schweden fahren da oben alle mit Spikes, die Fahrzeuge, die wir natürlich auch getestet haben, weil das muss man ja auch noch mit ABS zusammen, gibt auch wieder andere Probleme. Also das ist schon ein Erlebnis gewesen. Es hat niemand ein Auto zugesperrt. Ich sage nachher noch warum. Es hat niemand ein Auto zugesperrt, wenn er zum Einkaufen ging. Die Autos, die waren oft mit laufenden Motoren vor dem Konsum oder Coop, was das war. Das war dann einfach ganz normal. Und
phänomenal.
Ja,
heute hätte ich Angst, dass mir jemand ein Auto klaut.
An so eine Zeit sehnt man sich eigentlich, weil man hatte überhaupt keine Angst damals. Es wurde alles auch ein bisschen schlechter über die Jahre. Ganz klar, nach 10, 15, 20 Jahren waren natürlich Unmengen neue Leute da. Es kamen Besucher, es kamen Journalisten. nichts gegen Journalisten, aber die hatten wieder andere Leute mit im Schlepptau. Und dann war es leider nicht mehr so offen, wie es zu den Zeiten war. Da vielleicht bei der Freizeitmessung, Freizeitbeschäftigung können wir dann nochmal auf die Tour mit dem Snowmobil zurückkommen. Ich möchte nochmal bei den Strecken bleiben, da gibt es ja jetzt dann, also Ausbau bis heute. Unsere erste Strecke, wisst ihr, Eimer, dann Feuerwehrschlauch, hat sich weiterentwickelt und mit Tankwagen und so weiter. So, wir konnten also auf niedrig Reibwert ABS testen.
Ein schönes Wort für Eis.
Ja, ach so. Ich komme jetzt gleich wieder auf das berühmte Müh-Schlupf.
Wieder. Da habe ich jetzt vorne in den Post in Instagram reinschreiben müssen.
Die Müh-Schlupfkurve. Ja, genau. So. Also, wir hatten niedrig glattes Eis. Schneefahrbahnen hatten wir auch. Wenn wir jetzt Strecken mit etwas höherem Reibwert haben wollten, dann hat man natürlich wieder auf öffentliche Straßen zugegriffen. Und es ist so, wenn es lange Zeit keinen Schnee gegeben hat und dort oben, da war sehr viel Lkw-Verkehr in Ayeblock, man denkt es gar nicht, das war natürlich nur Durchgang, weil ungefähr 100 Kilometer noch weiter nördlich ein Bergwerk war, ein Bleibergwerk, ist heute geschlossen oder nur noch für Besucher zugänglich, damals war es in Betrieb. Und da sind dann pausenlos auf dieser Hauptverbindungsstraße LKWs mit Blei beladen oder Bleisulfat war das.
Damals noch.
Das wurde dann irgendwo an der Küste dann weiterverarbeitet. Und die fuhren da und die fuhren die Straßen wieder blank. Man hatte also auch Hochreibwert, also trockenen Asphalt sogar, ganz normal. Was man auch oft hat da oben, jetzt komme ich aufs Müh gleich wieder, für eine Abbremsung auf einer Strecke, wo in der Mitte wird meistens ja trocken gefahren unter den Bestimmungen. Also zuerst habe ich eine schneebedeckte Fahrbahn. So, dann fahren eben permanent immer wieder Autos, speziell diese LKWs, sodass jeweils die linken Räder ja mehr oder weniger in der Mitte der Fahrbahn fahren, wenn nicht gerade einer entgegenkam, sodass ich in der Mitte der Schnee wegfährt, man hat also dann wieder trockenen Asphalt und auf dann den Rändern hat man festgefahrene Schneedecke. Nicht gestreut, nichts mehr, hatte ich ja auch schon gesagt, ab Mittelschweden gibt es kein Salz und an neuralgischen Punkten wird Sand gestreut, aber ansonsten ist es eben festgefahrene Schneedecke. So, und dieser Zustand, dass die linken Räder auf trockenem oder Hochreibwert, sage ich jetzt, bremsen, die rechten aber auf Schnee oder festgefahrene Schneedecke, die ist auch ziemlich glatt. Das ist eine absolut kritische Situation. Ich will auch nur sagen, probiert es bitte nicht aus. Weil man kann sich ja vorstellen, auch wenn man jetzt kein Maschinenbauer, Techniker oder was auch immer ist, die linken Räder sind auf Hochreibwert und bringen eine viel höhere Bremskraft auf, als diejenigen, die praktisch auf der rechten Seite schlittern über, über das, egal. Klar. Ohne ABS dreht man sich sofort.
Ach,
das kann man nicht auf öffentlichen Straßen, aber wir haben das natürlich zu Showzwecken auf dem See gemacht, dass man einfach neben, genau am Rand der präparierten Strecke, auf der rechten Seite noch Schnee hatte. Und wenn man dann ABS ausgeschaltet hat und hat dort eine Blockierbremsung eingeleitet, dann hat man sich, da konnte man 5-6 Pirouetten drehen.
Krass.
Passiert ja nichts, weil der Untergrund ja relativ glatt ist. Also da entsteht ein Giermoment, nennt man das, also ein Drehmoment um die Hochachse. Das beherrscht praktisch kein Fahrer, auch keine ganz Geübten. Und wir waren alle sehr geübt. Also eine Blockierbremsung auf Mitte Asphalt,
also rechts. Also
halb-halb. So. Müh, deshalb, diese Fahrbahn nennt man Müh-Split, eine Müh-Split-Bremsung. Split nicht, weil da Split gestreut worden ist,
weil geteilt,
sondern Split. Geteilt. Also es ist geteilt zwischen Hoch- und Niedrigreibwert, also zwischen trocken und glatt, so ungefähr. So, jetzt hat man natürlich als Entwickler gesagt, was machen wir denn mit ABS, wie funktioniert das denn? Das wäre jetzt schon wieder fast ein weitreichendes Thema, weil in den Anfängen hat natürlich auch ABS zwar nicht blockiert, aber die Räder, die linken Räder, haben eine viel höhere Bremskraft aufgebracht als die rechten. Mhm. Weil die rechten ja nur auf Eis oder Schnee gefahren sind. Und demzufolge entsteht da auch ein Mordsgiermoment um die Hochachse. Und das war, dreht sich logischerweise das Auto zur Fahrbahn Mitte hin. Mhm. Ne?
Weil klar, links da ist der Grip.
Da dreht sich das hin. Man muss mit ABS kann man jetzt gegenlenken und kann als sehr versierter Fahrer das noch beherrschen. Also wir haben diesen Zustand natürlich immer, oh, heute gibt es Müsplit, morgens beim Kaffee schon, heute gibt es Müsplit, juhu, alles ist trocken und wir müssen jetzt Müsplit-Bremsungen machen mit unseren Testfahrzeugen, mit Messgeräten ausgerüstet auf diese Strecke. Und haben sehr schnell festgestellt, ich muss sagen, immer zusammen auch mit dem ABS-Entwickler, am Anfang Teldix, später die Firma Bosch, hatten wir ja dann immer auch dabei. Und haben sehr schnell gemeinsam festgestellt, auch mit ABS beherrscht das ein selbstversierter Fahrer nur unter äußerster Mühe.
Krass.
Und es ist eigentlich viel zu gefährlich. Was machen wir denn da? Man kann einmal jetzt das ABS modifizieren. Wir haben gesagt, wir brauchen Stabilität an der Hinterachse. Denn das weiß auch jeder, diese berühmten Handbremswenden, die man so manchmal im Winter provoziert, bitte jetzt nicht mehr, wenn das Auto ESP hat, weil da funktioniert es nämlich nicht mehr, weil das ESP dann dagegen steuert. Aber früher war das einfach so, dass man mit der Handbremse blockiert hat und dann ein bisschen Lenkeinschlag und schon dreht sich das Auto. Ja. So, und genauso hat man natürlich jetzt gesagt, wir brauchen Stabilität an der Hinterachse. Also, lieber verschenken wir ein bisschen Bremskraft, aber wir haben eine stabile Hinterachse. An der Vorderachse was machen, würde natürlich den Bremsweg sehr viel verlängern. Also hat man an der Hinterachse gesagt, hinten bremst sowieso nicht so viel. Da machen wir eine Logik, die dem linken Rad nur so viel Bremskraft zuteilt, wie das rechte aufbringen kann. Das rechte ist ja auf Eis und Schnee, also Niedrigreibwert. Das würde sofort blockieren, der Bremsdruck wird weggenommen. Das linke, wenn ich keine Modifikation hätte, würde hohe Bremskraft und damit wieder Instabilität erzeugen. Also haben eigentlich bis heute, das war damals die Erkenntnis der ersten Jahre, dass heutige ABS alle so funktionieren, dass an der Hinterachse das hoch auf solchen Fahrbahnen natürlich, an der Hinterachse bewusst ein bisschen Bremskraft verloren geht, damit das Auto stabil bleibt.
An der Hinterachse oder Vorderachse?
Hinterachse.
Hinterachse, okay.
Vorderachse kann man es nicht machen, weil wenn der Vorderachse würde man zu viel Bremsweg verlieren.
Okay.
So, das ist also diese Müh-Split-Bremsung.
Aber das finde ich ja sau spannend bezüglich dieses Bremsmanövers, aber würdest du jetzt sagen oder daraus resultieren, dass durch diese Modifikation auch ein normaler Fahrer dann so eine Situation beherrscht oder sagst du, es hat sich an sich nichts geändert, nur dass es nicht, ich sag mal, also dass es für geübte Fahrer beherrschbar bleibt, aber für alle anderen ist es trotzdem mehr oder weniger verloren?
Es ist immer noch ein äußerst kritisches Manöver. Okay. Das muss man ganz klar dazu sagen und viel später kam ja dann das ESP dazu. Da gibt es dann noch weitere Modifikationen, die das dann auch für einen ganz normalen Fahrer beherrschbar machen.
Ah, okay.
Aber in den Anfängen, über das wir ja jetzt reden, da gab es nur ABS. Und am ABS hatten wir nicht mehr Möglichkeiten. Wir konnten eigentlich nur sagen, an der Hinterachse verschenken wir ein bisschen. Das ist ja nur an einem Hinterrad, verschenke ich ein bisschen Bremskraft, aber bekomme ich ein laufendes, rollendes Rad, das Stabilität bringt.
Okay, ganz klar. Also zur damaligen Zeit hättest du als Otto-Normalfahrer eigentlich pauschal fast gesagt verloren.
Ja.
Heute durch andere Hilfsmittel sieht die Welt anders aus. Richtig. Okay.
So, deshalb war es also auch sehr wichtig, dass in einer Entwicklungstruppe, so wie wir halt auch waren, Leute dabei sind, die wirklich Auto fahren können. Weil um ein System auf genau diese Punkte abzustimmen, da muss man ja diese Punkte beherrschen. Man muss ja in den Grenzbereich kommen, sonst weiß ich ja nicht, was passiert. Klar. Also und das waren schon äußerst kritische Fahrmanöver. Also morgens, heute ist Müsplit. auf die Straße. Aber der Verkehr nahm immer mehr zu. Es gab auch dann schon mal Dreher irgendwo. Mhm. Man landete doch irgendwo in der Schneewand. Wir haben gesagt, was machen wir dann? Können wir das nicht auf dem See machen? So, und jetzt kommt dann, das ist unglaublich. David Sundström, der Icemaker, hat, dem haben wir unser Problem geschildert. Da hat er gesagt, ich mache euch was. Dann kam der erste Schritt war, dass er auf der polierten Strecke, er hat halt so extra dann eine neue Fahrbahn gemacht, alles wieder poliert, hat dann auf einem vielleicht 1,5-2 Meter breiten Streifen Sand gestreut.
Aufs Eis.
Aufs Eis. Ja. Heißen Sand, der sich eingebrannt hat. Das war clever. Dann schon mal was. Da hatten wir dann schon mal ordentlich höheren Reibwert.
Also der trug sich dann quasi nicht ab, dadurch, dass er mit dem Eis verschmolzen ist quasi.
Ja, er ist schon verschmolzen, aber es war halt dann doch Sandkörner übrig geblieben und es war dann schon deutlich höher. Aber es war natürlich immer noch nicht das. Naja, das ging dann so weit, dass er irgendwann am Schluss Asphalt draufgeschüttet hat. Heißen Asphalt, wie wenn man Straße
ach komm,
asphaltiert. Klar. Und dann gab es dann, naja, im Frühjahr ist es dann halt irgendwann, liegt jetzt auf 221 Meter Tiefe.
liegt ein bisschen Asphalt.
Und da liegt dann der Asphalt. Also das waren die Anfänge, um diese Mühsplittbremsung sicherer zu machen, weil da konnte man natürlich auch mal einen Dreher riskieren, ohne dass irgendwas passiert. So, naja, aber es war halt doch immer noch nicht genau das. Erstens mal ist dieser Asphalt, hat ja ein Gewicht, das war die ersten paar Tage gut. Durch das Gewicht schmolz das Eis aber unten drunter trotzdem, weil Druck erzeugt ja immer gleich Wasser. Und das ist Prinzip Schlittschuhfahren. Ne? Ja, wenn man mit der Kufe da schmilzt ja drunter das Eis. Also der Asphalt ist so allmählich immer weiter abgesunken. Dann gab es dann schon eine Stufe, wenn man da drauf fuhr. Dann, das war auch nicht gewünscht, weil der Asphalt war dann plötzlich tiefer als die andere Seite. Also wir müssen das am Land machen. Das war dann die Geburt der beheizten Strecken auf dem Land. Das heißt, er hat dann Landstrecken präpariert. Mhm. Es entstanden auf dem Land, im Sommer geräumt, schöne gerade Strecken. Dann wurden dort Heizspiralen verlegt. Und dann wurde am Land eine Mühsplittstrecke erzeugt, indem man dort asphaltiert hat und auf die andere Seite mit Eis präpariert hat, so wie auf dem See. Da konnte dann nichts mehr passieren und es waren dann Strecken, die waren eben dann da, die musste man nur noch mal wieder kehren, aber man hatte dann genau das, was auf der Strecke war.
Aber abgesperrte Bereiche dann
für euch das waren alles, war dann schon, es gab also dann auf dem See Teststrecken und es gab die Landstrecken.
Alles klar, ihr habt quasi ein zweites Dudenhofen gehabt.
So ist es. Es war dann auf dem Land, da gab es erstmal nur diese Mühsplittstrecke, Asphalt beheizt wohlgemerkt, elektrisch beheizt.
Nee, Glück gab es da noch keine Klimakleber.
So, naja, dann hat man gesagt, wir müssten ja auch mal so eine Strecke haben, wenn es bergauf ging. Dann gab es Steigungshügel, beheizt mit Asphalt, auf der anderen Seite poliertes Eis. Dann gab es Handlingstrecken, es gab Kreise. Auch auf dem See natürlich gab es dann Kreise, die waren vom Umfang war das fast 1 Kilometer. Es gab Handlingstrecken, die dem Nürburgring nachempfunden worden sind. Es war einfach unvorstellbar, krass, wie sich das im Laufe der Jahre relativ schnell entwickelt hat.
Wenn man sich das jetzt überlegt, dass das mehr oder weniger für fast jeden Autohersteller jetzt mittlerweile gilt, die wahrscheinlich Ähnliches in der Form auch dahin gebracht haben, ist das schon unvorstellbar eigentlich.
Ja, ich glaube, ich hatte da schon, haben wir beim letzten Mal schon kurz drüber gesprochen. Mhm. Am Anfang war das in, also 73, nur unsere Strecke. Mhm. Ja. Naja, mit Eimer und so, da hätten wir gar keinen Platz gehabt, noch andere testen zu lassen. Aber über die Jahre hinweg hat dann der David Sundström natürlich gesagt, ich mache euch die Strecke. Und hat dann zum damaligen Zeitpunkt gab es ja nur die Firma Bosch, die ABS gemacht hat, als Nachfolger der Teldings-Geschichte. Und dann hat er eigentlich für die Firma Bosch diese Strecken präpariert. Mhm. Das heißt, wenn man im Januar ankam und das durften dann auch natürlich die Kunden von Bosch benutzen. Das heißt, das war ja, waren außer Opel war das ja Mercedes und BMW am Anfang. Später kamen dann noch ein paar andere dazu. Aber so war das erstmal. Die drei waren eigentlich diejenigen. So, und da hatten wir eine gemeinsame Strecke mit anderen, also mit Mercedes und was hatte ich gesagt? Wer war noch? BMW.
BMW, ja, genau.
Auch das hat sich natürlich immer weiter vergrößert. Dann hat eben irgendwann einer gesagt, wir machen uns jetzt unsere eigene Strecke. Das war, glaube ich, am Anfang mal Daimler-Benz. Dann hat BMW noch eine gemacht. Dann haben wir eine eigene gemacht. Und die vom David Sundström, die Strecke, die war dann schon wieder fast für den Rest der Welt zur Verfügung. Die also sich noch keine eigene Strecke geleistet haben. Aber ihr könnt euch alle vorstellen, was da Geld investiert worden ist. Das war unglaublich. Aber ohne das war es eigentlich nicht möglich, das ABS wirklich zu perfektionieren.
Ist aber ein schöner Ersatz dazu, weil ich habe eine ganz spannende Frage nochmal vom Berghahn. Der hat gefragt, vielleicht ist es jetzt an dem Punkt noch ein bisschen zu früh, aber man kann ja auch vorgreifen, wie hat sich das ABS seit seiner Einführung in den 70er Jahren weiterentwickelt? Ist dann da schon so ein Endpunkt oder ist das ein dauerhafter Prozess, wo man es immer weiter optimiert? Ich meine, du bist jetzt eine Weile raus, aber...
Naja, also das ABS selbst hat sich, wenn ich nur das reine ABS betrachte, das hat sich unwesentlich weiterentwickelt, weil da waren wir damals schon auf einem guten Stand. Man muss sagen, das hat uns alle sehr zufriedengestellt. Man konnte Elchtest-Ausweichmanöver fahren und so weiter. Es war auch so die Optimierung auf den Bremsweg. Am Anfang hat man ja fast nur Wert auf Stabilität gelegt. Später hat man gesagt, naja, jetzt wollen wir aber auch mal kurze Bremswege haben. Das will ich dann, passt vielleicht gleich dazu. Wie haben wir denn das gemacht eigentlich, Bremswegmessungen? Vielleicht hat das auch schon mal jemand bei irgendwelchen Publikationen gesehen, dass da ein fünftes Rad hinten dran hängt am Auto. Ja? Das sogenannte Peiseler-Rad hieß das. Das ist ein ganz normales Fahrrad. Felge mit Decke drauf, ganz normal. Hatten wir zu dem Zeitpunkt natürlich auch bei den Bremswegmessungen. Wir waren der Meinung, wir müssten an dieses Fahrrad, das ist ja ein glatter Reifen und beim Abbremsen, wer weiß, ob das nicht von sich weiterrollt und falsche Messergebnisse liefert. Am Anfang haben wir das mit Reißnägeln von innen, durch die Decke haben wir die Reißnägel durchgedrückt.
Spikes quasi.
Und haben eigentlich einen Spike-Reifen draus gemacht. Es hat sich aber dann bei Vergleichsmessungen herausgestellt, dass das unnötig war.
Okay.
Es hatte nur ab und zu dazu geführt, wenn der Reißnagel mal sich gelockert hat, dass man dann immer Platten gab, okay, weil er sich innen gedreht hat. So, also man hat ein fünftes Rad am Wagen, weil ich diese Geschwindigkeit des Autos nicht abgreifen konnte. Manche erinnern sich sicherlich noch, damals hatten viele Autos oder ganz am Anfang alle einen mechanisch angetriebenen Tacho. Ja. Das war eine Tachowelle, die hing am Getriebe oder irgendwo anders.
Das war die, die man relativ einfach zurückstellen konnte.
Haben wir auch schon gemacht, beispielsweise, indem man mit einer linksdrehenden Bohrmaschine kann man den Tacho zurückstellen.
Ja, genau, das weiß ich, ja.
Also heute geht das nicht mehr so einfach. So, also um die echte Fahrzeuggeschwindigkeit zu haben und dann auch den richtigen Bremsweg, hat man dieses fünfte Rad benutzt, das sogenannte Peisler-Rad. So, und dann gab es natürlich noch einen Pedalkontakt. Wenn man auf die Bremse getreten ist, hat der einen Impuls gegeben und dann lief ein Zähler los. Das Rad hatte ja genaue Abmessungen, man wusste ja ganz genau, dieses Rad hat 1, so und so viel Meter Umfang. Irgendein damals schon benutzter Rechner hat das umgerechnet in Meter Bremsweg, sodass also mit Betätigen des Bremspedals der Zähler loslief und das bis zum Stillstand und dann hatte man 40,3 Meter oder irgendwas auf dem Display und dann wusste man, okay, der Bremsweg war eben so. Also das war am Anfang Bremswegmessung. Heute geht das alles anders, ja. Digital und so. Aber so lange ist es noch gar nicht her. Es gab andere Bemühungen in dieser Zeit, wo noch nicht die Elektronik alles so digitalisiert war. Das Rad war auch hinderlich oft. Naja, wenn man mal ins Schleudern gekommen ist, war das natürlich oft kaputt, weil das dann irgendwo im Schnee war. Es gab dann auch handelsüblich sogar Farbschusspatronen. Mhm. Da war hat man an der Stoßstange einen kleinen, ich drücke es jetzt einfach so aus, einen kleinen Revolver angebracht. Da war eine Farbpatrone drin, Pyrotechnik. Mhm. Und mit Auslösen des Bremspedals, des Pedalkontakts, hat es einen Schuss da hinten gegeben und der hat einen Punkt auf die Straße. Und dann musste man nachher, wenn das Auto dann stand, dann mit dem Maßband nachmessen, ja, wie viel Meter waren.
Aber auch clever eigentlich.
Also bei einer Geschwindigkeit, was ich hier auf dem Zettel lese, würde ich mir denken, das hat Spaß gemacht.
Ja. Die Werte, die da jetzt stehen von 400 Metern, die haben wir dann also schon mit anderer Messtechnik gemacht. Da haben wir dann schon auf die Werte des ABS zurückgegriffen, weil ABS hat ja selbst auch einen Drehzahlsensor drin. Das war dann später, hat man gesagt, natürlich gesagt, da greifen wir, haben doch schon alles verfügbar, dann machen wir ja den Aufwand nicht mehr, sondern wir benutzen dann aus irgendeinem Steuergerät eine Größe, die uns dann auf den Bremsweg schließen lässt. Und so war das dann natürlich alles sehr viel einfacher.
Aber ihr habt euch dann diese Technik, die auf trockener Straße bei typischen Tests gemacht wurden, einfach auf Eis auch zunutze gemacht quasi?
Da war nichts anderes.
Okay.
Mhm. Da war erstmal gar nichts anderes. Mhm. Und da hat man dann eben Versuche gefahren, dahingehend, dass man zuerst eine ABS-Bremsung gemacht hat, hat dann auf der exakt gleichen Fahrbahn eine Blockierbremsung gemacht und hat dann verglichen, welcher Bremsweg ist länger. War, da wir ja als Ingenieure doch in diesem Punkt sehr genau sind, erst eine ABS-Bremsung, da gab es ja noch keine Schleifspuren. Aber genau auf dieser Fahrbahn hat man dann die Blockierbremsung gemacht. Danach konnte man die Fahrbahn natürlich nicht mehr verwenden, weil die war ja dann nochmal glatt poliert von den blockierten Rädern. Also musste man nebendran wieder bremsen und so weiter. Also wir haben das schon sehr genau gemacht. Und das war unter anderem natürlich ein ganz wesentlicher Entwicklungspunkt mit Bosch zusammen. Liebe Freunde, uns ist der Bremsweg noch nicht kurz genug. Es war am Anfang so, dass die geregelte Bremsung, also die ABS-Bremsung, oft auf manchen Fahrbahnen schon länger war als blockiert.
Also war da eigentlich nur dein einziger Vorteil, dass das Auto lenkbar blieb?
Das Auto blieb lenkbar, aber der Bremsweg war halt länger. Und deswegen war das eine sehr mühsame Geschichte, ohne großen Verzicht auf Lenkbarkeit, einen kurzen Bremsweg zu erzeugen. Ich komme noch mal ganz kurz auf meine berühmte Mühlschlupfkurve. Das heißt, die Aufgabenstellung war ja, dass das ABS genau um diesen Maximumwert der Kurve herum regelt. Also noch nicht blockieren, aber auch schon deutlicher Schlupf. Und das ist halt die Schwierigkeit gewesen. Aber es ist heute so, dass auf den allermeisten Fahrbahnen der ABS-Bremsweg zum Teil deutlich kürzer ist als blockiert. Das hängt auch von der Fahrgeschwindigkeit ab, weil auf einer trockenen Fahrbahn, wir sind zwar jetzt eigentlich in Schweden, aber kann man kurz einflechten, hier haben wir ja doch üblicherweise trockene Fahrbahn. Wenn ich aus 100 oder noch höheren Geschwindigkeiten eine Blockierbremsung machen würde, heute haben ja die Autos alle ABS, aber ich würde eine Blockierbremsung machen, dann ist dieser Bremsweg viel länger als ein ABS-Bremsweg. Warum? Weil der Reifen sich sehr schnell erhitzt. Der radiert auf dem Asphalt und wird heiß. Ja. Dann schmilzt ja fast schon auf der Auflagefläche der Gummi. Und deswegen wird je höher die Geschwindigkeit ist, umso kürzer ist der Bremsweg mit ABS gegenüber einer Blockierbremsung.
Ah, krass.
Alles graue Theorie. Heute hat eben jedes Auto ABS und keiner kann mir nachmessen, stimmt das auch, was ich da gerade erzähle.
Aber was mich trotzdem, mach du
mal zuerst mal. Das war dann früher der sogenannte Bremsplatten.
Das war dann der Bremsplatten, wenn man kein ABS hatte.
Aber
Ein Punkt noch, dann vergesst deine Rede nicht, weil wir ja über, ich sagte ja schon, auf den allermeisten Fahrbahnen, noch dazu abhängig von der Geschwindigkeit, ist der Bremsweg mit ABS hundertprozentig deutlich kürzer als blockiert. Aber es gibt spezielle Fahrbahnen, das hat sich aber schon längst herumgesprochen, zum Beispiel Tiefschnee oder eben eine verschneite Fahrbahn oder auch Sand und Geröll. Ah. Wenn man da blockiert, schiebt man ja praktisch einen Keil Material vor sich her, was zusätzliche Bremswirkung erzeugt. Auf solchen Fahrbahnen ist ein Bremsweg blockiert allermeistens kürzer als mit ABS, weil das ABS eben über diese Hügel hinweg rollt. Ja.
Aber ist es denn relevant?
Das kommt auf die Fahrbahn an. Okay. Mhm. Also da kommen schon ein paar Meter zusammen. Oh, und so 3-4 Meter heißt manchmal schon fast Totalschaden.
Ja, klar.
Also das kommt, das ist so, das muss man wissen. Allerdings haben wir da natürlich die Lieferanten auch sehr geknebelt. Ich weiß, dass ich mit Bosch da immer stark im Clinch war. Ich habe gesagt, wir brauchen ein ABS, das auch blockieren kann. Das war, ich habe gesagt, ich habe schon den Werbespruch. Wir haben ein ABS, das kann auch blockieren. Wir müssen die Software so modifizieren, dass ab und zu Blockierphasen drin sind, die dann abbremsen, aber bevor man anfängt zu lenken, dann das Rad wieder lenkbar macht. So ähnlich funktioniert es auch heute. Man lässt zwar nicht komplett blockieren, aber man lässt es doch, die Software heutzutage, sie erkennt diese Fahrbahnen, die weiß, ich habe jetzt eine ganz blöde Mühschlupfkurve, die nämlich nicht mehr abfällt, sondern nochmal ansteigt hinten. Und das erkennt das ABS auch und lässt dann einen höheren Schlupf zu, sodass also die Unterschiede im Bremsweg dann doch nicht mehr so krass sind, als sie eben mal waren.
Okay. Aber was ich jetzt noch, damit ich es nicht vergesse, einfach mal interessant finden würde, du hast eben angesprochen, dass es am Anfang so war, dass das ABS noch, ich sag einmal mal, schlechter war in Bezug auf den Bremsweg, als eine Blockierbremsung, Gott, schweres Wort. Kam denn das erste ABS tatsächlich erst in ein Serienfahrzeug rein, wo es wirklich auch besser war? Oder war es am Anfang so, dass man gesagt hat, naja, ich habe ja den Vorteil des der Lenkbarkeit, dann lebe ich halt die Zeit erstmal damit, dass es nicht ganz so gut ist.
Naja, also so, es war nicht so, dass man ein ABS auf den Markt gebracht hat, wo jeder Journalist hätte Automotorensport und Autobild und alle die haben uns natürlich gleich nachgemessen und haben gesagt, was machen die denn da? insofern kann man beruhigt davon ausgehen, dass auch die ersten ABS, die in Serie gingen, da keine Schwachpunkte mehr hatten. Okay. Ich will nicht verhehlen, dass es heute vielleicht noch bessere gibt, dass es heute noch besser ist, aber es war damals nicht so, dass man als Journalist hätte rausmessen können, das ist ja gefährlich, was ihr da den Kunden anbietet, ihr habt ja einen viel zu langen Bremsweg, also das war auf keinen Fall so.
Nee, hätte ja sein können, gar nicht bewusst, sondern dass man sagt, ich nehme in Kauf die Lenkbarkeit, oder den schlechteren Bremsweg, aber zugunsten der Lenkbarkeit, dass man das sogar bewusst so gemacht hätte, das meine ich, aber das war auch nicht der Fall.
Nein, also, das war so nicht der Fall.
Was war denn das erste Serienauto mit ABS?
Bei?
Opel.
Erwischte mich fast, da muss ich jetzt nachdenken. Das war ein Senator damals schon.
Ja, wird ja passen.
Auf die Frage hätte ich eigentlich mich präparieren müssen. Ich bin ja schon 20 Jahre aus dem Geschäft und so ungefähr.
Aber es könnte schon hinkommen, weil ich meine, das ist ja auch ein Oberklasse-Fahrzeug gewesen, oder?
Ja, der Senator hat es auf jeden Fall gehabt. Das weiß ich schon. Aber was Vorläufer wäre jetzt, also im Omega hatten wir das natürlich. Aber das
kam ja danach.
Ja, der parallel war ja das.
Echt? War sogar Senator und Omega parallel?
Da gab es dann, in die kleineren Autos kam es ja dann später noch. Mhm. Das war dann der Vectra. Also, googelt einfach selbst.
Okay.
Tut mir leid, da weiß ich jetzt tatsächlich, wie kannst du sowas fragen?
Ja. Ohne es vorher abzusprechen.
Ohne Vorwarnung. Ohne Vorwarnung.
Das sind auch die besten Fragen.
Das sind die beste Frage, wo ich drauf eingestellt
bin. Wir können ja vielleicht mal ein paar Fragen so zwischendurch, wenn es was
passt. Du hast aber einen schönen Punkt hier drauf und da passt eine tolle Frage dazu. Ich weiß noch nicht, ob der schon zu früh kommt. Du hast ein Stichwort, wie sich so ein Arbeitstag gestaltet. drauf. Ja. Und da ist nämlich tatsächlich von der Mrs. Lovely eine schöne Frage gewesen. Wie läuft die Fahrzeugvorbereitung ab? Hm. Freikratzen, Messtechnik, Warmlaufen, Testen, wie auch
der immer. Der passt genau. Perfekt. Diese Frage passt genau. Weil genauso habe ich mir das auch vorgestellt.
Okay, perfekt. Dankeschön für die schöne Frage.
Ja. Das hatte ich aber wahrscheinlich später. Egal.
So, drin hier,
also bitte. Nach dem Aufstehen kommt das Kaffee trinken. Erstmal Frühstück und gucken, gibt es Mühsprit auf der Fahrbahn oder nicht. Hatten wir ja gerade schon gesagt. Ja. So, aber der normale Alltag fing eben nach dem Frühstück an. Die Autos waren vor unserer Unterkunft, hingen am Motorheizer. Mhm. Und dann kommt es jetzt natürlich auf die Außentemperatur an. Nicht immer hat es in Schweden 30 Grad minus. Mhm. Oder auch mal 42, was meine niedrigste Temperatur war, die ich erlebt habe. Also der normale Alltag fängt eben so an, dann geht man ans Auto. Das Auto ist erstmal nicht verschlossen. Die Gründe habe ich vorhin gar noch nicht so gesagt, weil damals habe ich eben, ich habe vorhin gesagt, das interessiert keinen, die Autos bleiben einfach offen. Aber man hat sich bewusst nicht abgesperrt, weil irgendwann friert das Schloss zu, dann wäre der erste Arbeitstag ja schon mal mit anderer Arbeit. Also die waren nicht abgesperrt. Dann setzte man sich ins Auto. Jetzt sagen wir mal, wir beschreiben jetzt mal einen Tag, wo es 25 Grad minus oder 30 Grad minus hatte. Mhm. Und das war schon sehr häufig der Fall.
Sagen,
es gab auch über Null. Mhm. Selbst im Februar gab es also Tage, wo es getaut hat. Mhm. Aber wir beschreiben jetzt mal 30 Grad minus. Zu der damaligen Zeit, muss ich sagen, weil die Autos mittlerweile auch besser geworden sind. Das, was ich jetzt beschreibe, bezieht sich auf die Fahrzeuge, wie wir sie damals hatten. Mhm. Also die Tür geht auf. Erstmal, weil sie ja nicht versperrt war. Dann setze ich mich ans Steuer und erschrecke erstmal. Ich sitze nämlich auf einem Felsblock. Die Sitze sind Schaumstoffsitze und die sind bei 30 Grad minus, die waren steinhart. Es war krass. Ein Fels, auf dem man sich gesetzt
hat. Scheiße, okay.
Und Sitzheizung gab es nicht.
Das war ein Felsblock.
Gab es denn Autos mit Sitzheizung damals? Wahrscheinlich schon.
Gab es auch, aber
eher die Oberklasse dann
wahrscheinlich. Hatten wir vielleicht auch, weiß ich jetzt nicht. Also ich kann mich eben nur noch an den Felsblock, den vergisst niemand. So, dann Schlüssel ins Schloss, dann anlassen mit dem Prinzip Hoffnung. Er wird vielleicht anspringen.
Trotz dem Motorheizer?
Trotz Motorheizer. Naja, die Luft ist ja schon eisekalt und die Motoren damals waren alle noch nicht so perfekt, wie es es heute ist. Es waren oft ganz normale Vergasermotoren. aber dann sagen wir mal, er sprang an. So, und jetzt will ich ja wegfahren. Dann drehte ich die Kupplung. Die ging schon verdächtig schwer, aber ich habe die Kupplung getreten. Dann will ich den ersten Gang einlegen. Na, hat jemand den Schaltknüppel festgeschraubt über Nacht? Mit zwei Händen musste man ihn dann so wie in einem Honigteig bewegen, dass überhaupt mal der erste Gang drin war.
War auch kältebedingt dann auch?
Kältebedingt, dann einfach durch die Kälte.
Weil das Getriebeöl einfach so die Viskosität so natürlich. Hart und
ja.
Ach krass.
Das ist, ich weiß nicht, was man heute alles für Maßnahmen ergreift, aber damals hatte das fast jedes Auto so. Also wir mussten uns mit zwei Händen nach vorne schieben, jetzt war der Gang drin.
Marcel? Weißt du vielleicht schon, welche Viskosität damals das Getriebeöl hatte?
Das Getriebe weiß ich nicht, aber motormäßig haben wir 0W5 oder irgend sowas. Also das war schon fast Wasser.
0W5? Das würde ich mir niemals in meine Autos kippen wollen.
Ja, das musste man dann schon vorsorgen, damit der Motor es etwas leichter hatte dann.
Okay.
Weil sonst dreht, trotz Motorheizer, ist ja das Getriebeöl, das Motoröl kalt. Und der Anlasser hat dann Probleme gehabt. Das war also 0W10 oder also in dieser Viskositätsklasse haben wir uns da bewegt.
Wenn wir jetzt gerade schon so ein bisschen bei Einfrieren sind und so, mir ist gerade eingefallen, wie war es denn mit dem Sprit, also mit dem Kraftstoff?
Da gab es keine Probleme.
Gab es keine Probleme?
Muss man dazu sagen, dass die schwedischen Tankstellen natürlich auch darauf vorbereitet waren. Und insbesondere Winterdiesel und so, das war ja eine Selbstverständlichkeit da oben.
Okay.
Aber da hatten, mit dem Kraftstoff hatten wir keine Probleme.
Okay. Okay. Also hast du den Gang dann irgendwann nochmal reingekriegt? Und dann
irgendwann war der Gang dann drin. So, und dann lassen wir, was macht man dann? Dann lässt man halt die Kupplung los und gibt ein bisschen Gas. Warum fährt dann das Auto nicht weg?
Bremse festgefroren.
Die Kupplung blieb halt am Boden. Das Pedal kam nicht hoch.
Ah.
Auch das war so zäh, dass es eben nur im Zeitlupentempo dann nach oben kam. Irgendwann ist man dann doch in Bewegung gekommen. Beim ersten Schlagloch hat es einem fast das Gehirn nach oben, weil das Auto null Federung hatte. Es federte nicht, denn die Stoßdämpfer waren wie festgeschraubt. Also so fingen die ersten Fahrten bis zum See eben an. Das hat sich schnell normalisiert, weil durch Reibung entsteht Wärme und so weiter und durch diese Bewegung. Also das waren die ersten paar hundert Meter, die waren krass.
Da, wie weit war der See weg?
Noch nicht mal einen Kilometer.
Ah, okay.
Ja, das waren 800 Meter oder so.
Okay.
Das war also dann kein Problem. Und dann war der Motor auch wieder schon mal ein bisschen wärmer. Man hat ihn da, und am See hat man die Motoren eigentlich immer laufen lassen.
Das wollte ich gerade fragen, ja, okay.
Die liefen immer. Mhm. Ja.
Aber okay, ja.
Erzähl mal, dann kann ich gerade mal was gucken.
Nee, ich habe gar nicht so viel. Ich warte nur auf den Fortlauf am See. Also Eiskratzen war, weil sie hat es ja in ihrer Frage auch, Fahrzeugvorbereitung, Freikratzen, Messtechnik, Warmlaufen hast du ja gerade schon ein bisschen.
Messtechnik hat man dann halt auch angemacht. Mhm. Natürlich, teilweise hatten wir dann im Kofferraum noch so einen kleinen Generator mit Benzin betrieben, damit weil die Messtechnik damals auch ziemlich viel Strom verbraucht hat, anders als heute.
Ja. Also ich kann mich noch erinnern an die Testfahrzeuge, die, ich hoffe, ich sage da nichts zu Geheimes, aber das ist ja heute normal, die waren ja auch abgesperrt zu Hause. Wenn du mit Testfahrzeugen auch zu Hause warst, weil du hast ja auch in Deutschland Dinge getestet, kann ich mich noch erinnern, auf dem Beifahrersitz sitzen war vollkommen unmöglich, weil da quasi eine komplette Peripherieeinheit im Beifahrerbereich war. Ich glaube, das ist aber heute auch noch so.
Ja, Teil, heute sind sie schon sehr viel kleiner, aber die trotzdem, Messtechnik. Das ist wohl kaum noch so, aber damals war es, wie du beschreibst, schon so. Es war der berühmte Kühlschrank neben dir, hatte ich ja auch schon, glaube ich, erwähnt. Da war ein Riesenklotz an Messtechnik als Beifahrer. Und da hatten wir schon feste Konsolen für jedes Auto, hatten wir die Konsole und dann wurde die Messtechnik umgebaut, damit sie, man hat oft nur eine Messtechnik gehabt, denn das war ja sündhaft teuer, diese ganzen Messgeräte. Insofern wurde das immer von einem Auto ins andere umgebaut.
Mhm. Aber das blieb während der Testphase in Schweden jetzt als Beispiel, blieb es in einem Auto drin. Das war nicht so modular, dass du sagst, so, heute kommt es mal in Vectra, morgen in Omega, oder hat man das auch kreuz und quer umgebaut dann vor Ort?
Bis auf die Konsole war, das hat man umgebaut. Ach. Nur die Sitzkonsole war halt logischerweise anders.
Ja, aber
die Messtechnik selbst, die wurde von einem Modell ins andere übernommen.
Das, alles klar.
Das war nicht das Problem. Okay.
Wie kann ich mir denn diese Messtechnik vorstellen? Weil heutzutage nimmst du dir den schönen OBD-Stöpsel, steckst ihn ans Auto und hast alles auf dem Laptop. Aber damals gab es ja noch gar keine OBD und da habt ihr ja damals auch noch nicht mal dran gedacht. Wie habt ihr euch die Daten dann so von ABS-Sensor oder halt die Daten, die ihr gebraucht habt, abgerufen?
Ganz einfach. Das hat uns die Firma Bosch zur Verfügung gestellt.
Okay.
Denn die Bosch hat uns ja das Steuergerät, das ja heute immer, das ja, ich sagte ja schon, früher ziemlich groß war, dann immer kleiner und kleiner wurde. Aber das Teststeuergerät war ja etwas anders aufgebaut. Das hatte Ausgänge. Zum Beispiel waren ja alle die Signale, die wir haben wollten, ja im Steuergerät vorhanden.
Ja.
Sonst hätte es ja nicht regeln können.
Ja.
Und insofern waren dann die Radgeschwindigkeiten, die Bremsdrücke nicht, die Bremsdrücke werden ja nicht gemessen von dem Steuergerät, aber wir haben an den Rädern Druckaufnehmer, sodass wir die Bremsdrücke wussten.
Alles klar.
Das gibt dann bei jeder ABS-Bremsung, wenn man diese Drücke aufzeichnet, so eine schöne Sägezahnkurve, fast Sägezahn. Es gibt auch noch eine Haltefunktion, das machen wir jetzt, das machen wir jetzt lieber nicht so im Detail. Aber diese Signale waren letzten Endes alles, was das Steuergerät zur Verfügung gestellt hat, Fahrzeuggeschwindigkeit, Lenkwinkel mittlerweile mit ESP und so weiter, waren ja überall Sensoren. Das hat man alles von der zur Messtechnik geleitet. Das war kein Problem.
Okay, hattet ihr dann damals, sag ich mal, so ein ganz klar so ein Computer mit Display, wo ihr das dann ablesen konntet, die Werte, oder?
Touchscreen.
Ja, also ich meine, PC war jetzt
halt. Das ist nur Vision.
Das gab es später natürlich auch in dieser Form. Oder heute gibt es nur noch
so etwas. Natürlich.
Aber der Anfang, der war ganz anders. Da hat man sowas ja noch nicht gehabt.
Genau.
Und da wurden diese Signale auf einen Schreiber geleitet. Der hatte so einstellbare Galvanometer. Das war am Anfang auch die Tätigkeit, bevor wir überhaupt gemessen haben. Alle Nullpunkte über Nacht wieder weggelaufen und so. Dann musste man diese Galvanometer einstellen, die Nullpunkte der Drücke und der Geschwindigkeiten. Und es war dann damals so ein Kodak- oder Agfa-Papier, so etwa so breit wie eine DIN A4-Seite, die kurze Seite, in Rollen. Wie Fotopapier ist das. Und der hat dann diese Spuren, diese Galvanometer haben diesen Lichtpunkt erzeugt und alles, wenn es sich verändert hat, hat es dann eine Spur auf diesem Papier.
Wie ein Seismograph.
Ja,
oder?
Seismograph macht oft, kratzt eine Nadel manchmal.
Okay, aber vom Bild her.
Sieht es genauso aus. Also okay. Da kam dann meterlange Schriebe heraus. Also die hingen durchs ganze Büro und durchs ganze Zimmer, meterweit. So eine Bremsung, die dauert ja schon einige Sekunden.
Ja.
Und das lief dann, damit man es genau hat, hat man das auch schnell laufen lassen. So, und dann sieht man an den Spuren, aha, Bremsdruck, sind wir geraut beim Entwickeln. Angenommen, wir hätten einen Effekt gehabt, da blockiert ein Rad und soll nicht. Mhm. Also hat man das aufgezeichnet. Dann sieht man, aha, das Rad blockiert, sieht man ja auf diesem Schrieb dann mit dem Lichtpunkt. Und zugehörig ist der Bremsdruck viel zu hoch. Das war dann so diese Zuordnung. Bosch, komm mal her, guckt er das an. Aha, und dann ist wieder der berühmte Elektroniker in seinem Kühlschrank verschwunden und hat dann da gelötet und gemacht und getan. Und dann neuer Versuch, probieren, bis das Problem behoben.
Unvorstellbar eigentlich. Aber jetzt, um nochmal zu deinem Arbeitstag zurückzukommen, weil der ist ja noch nicht beendet, der hat ja noch nicht mal richtig angefangen eigentlich. Wie lange hat es denn, wenn du die gesamte Vorbereitung so siehst, gedauert, bis du dann sagst, so jetzt kannst du endlich auch mal die erste Testfahrt machen? War das dann quasi mit Ankunft am See? Natürlich quatscht man wahrscheinlich mit dem Kollegen noch und bereitet sich vor und plant, aber ist es dann schon so, dass man loslegen kann oder hat da noch irgendein Schritt gefehlt dazwischen?
Ja, an sich, also wenn die Strecke waren ja dann später schon fertig präpariert. Mhm. Insofern mussten wir da eigentlich an der Strecke nichts mehr machen. Das war dann schon äußerst komfortabel. Ja. Man ist ins gemachte Nest gefahren. Bis dahin war die Messtechnik warm gelaufen. Man hat es nochmal auf dem See kontrolliert und dann hat man losgelegt. Mhm. Und dann hat man halt bestimmte Programme durchgezogen, Bremswegmessungen hauptsächlich oder im Kreis, Bremsen in der Kurve, ähnliche Fahrmanöver, Mühsplitbremsen nicht zu vergessen, egal wo.
Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das, also ihr habt ja mutmaßlich ja auch ich sage jetzt einfach mal einen 8-Stunden-Arbeitstag, wie viele Stunden auch immer. Oder auch 10. Kennen heute viele nicht mehr. 10 Stunden Arbeitstag, du arbeitest wirklich auf Eis. Ist es so, dass man sagt, ich mache das nonstop oder wird dann erst wieder ausgewertet, geguckt, was stelle ich anders ein, mache irgendwas oder muss man einfach einen gesamten Tag fahren und am Ende vom Tag sagt man, jetzt guck mal, was rausgekommen ist?
Naja, das gab solche und solche Tage natürlich. Also meistens ist es so, wie du ja schon gesagt hast, man hat jetzt einen Effekt gehabt, hat den überprüft, wenn er in Ordnung war, ist man zum nächsten Fahrmanöver übergegangen. Was machen wir heute? Heute machen wir die Bremsung, heute variieren wir die Geschwindigkeiten oder mal mit Gang, mit Motorschleppmoment, ohne Motorschleppmoment und ähnliche. Also alles, was eben im normalen Fahrbetrieb vorkommt, macht diese ABS-Bremsung, macht einen meterlangen Schrieb. Wenn Effekte da waren, die man mit Bosch besprechen musste, dann ist man zu denen ins Büro. Wir hatten alle Funkverbindungen untereinander. Damals war nichts mit Handy. Wir hatten Funkverbindung und haben gesagt, wir kommen mal vorbei, wir müssen euch was zeigen.
Also die hatten quasi ein Büro vor Ort, was dann nochmal selbst koordiniert hat mit anderen Parteien, die dann später auch da waren.
Ja, und also wir hatten unser eigenes Büro natürlich und die Firma Bosch, ein viel größeres, da waren die ganzen Entwickler vor Ort und dann hatte man seinen eigenen Betreuer oder mehrere, die dann sprachgemäß auch zu der Zeit oben waren, weil da gab es halt welche, die waren nur für Opel zuständig für die Entwicklung.
Okay.
Ich glaube, ich habe das am Anfang ja schon gesagt, kein ABS ist wie das andere. Ja, man kann nicht einfach sagen, ich habe jetzt einen Opel Vectra, dann nehme ich das ABS heraus und baue es in einen Mercedes E-Klasse ein. Und dann muss das genauso funktionieren. So geht es also nicht. Ja, krass, das war also die Massenträgheitsmomente der Räder sind anders, die Schwerpunktlagen und das Bremssystem. Also da ist so viel anders, dass also jedes ABS auf jeden Fall zugeschnitten ist auf den Fahrzeugtyp, also auf den Hersteller. Die Firma Bosch wiederum hat natürlich ganz andere Interessen. Also wir wollten optimieren auf unser Modell, auf unser Fahrzeug. Das musste optimal sein. Natürlich hat die Firma Bosch oder später die anderen ABS-Hersteller andere Interessenlage. Die möchten möglichst ein einheitliches ABS machen,
weil es günstiger ist
in der Fertigung und so. Das kann man ja alles verstehen. Mhm. Und insofern war das eigentlich immer so, es gibt mal ein Grundgerüst, was uns die zur Verfügung gestellt haben, haben gesagt, so, an dem könnt ihr nicht rütteln.
Okay.
Das ist festgeschrieben. Und dann gibt es Parameter, die könnt ihr ändern oder die kann man ändern. Und die werden dann spezifisch auf das einzelne Fahrzeug abgestimmt.
Okay.
Also noch nicht mal ein Vectra und Omega ABS wäre austauschbar.
Ja, okay, habe ich mir gedacht.
Das kann nicht so sein. Also von der Abstimmung, es würde vielleicht sogar funktionieren, aber eben nicht optimal.
Okay. So, und dann ist der Arbeitstag aber dann irgendwann vorbei und dann ist er aber auch wirklich vorbei. Oder gibt es dann noch eine Nachbesprechung, Nachbearbeitung, ich sag mal Büroarbeit, also wo man irgendwann sagt, komm jetzt, ich sage jetzt mal plakativ, 3 Uhr, so Leute, ab nach Hause oder ab ins Büro, müssen wir noch Schreibarbeit machen oder ist Schluss mit Fahren und dann ist Feierabend?
Ja, natürlich gibt es Schreibarbeit. Man muss auch sagen, dass um 3 Uhr ja die Sonne wieder untergeht.
Ach, stimmt, das ist ja
es wird noch, ja finster.
Ja.
Und natürlich fährt man so lang, wie man noch Probleme hat, aber es war sehr ungeliebt, natürlich im Dunkeln dann da noch herumzufahren. Und dann ist man natürlich oft auch noch ins Büro. Aber es waren, wir hatten 10 Stunden Arbeitstag und zwar auch samstags, weil die Fahrt da hoch, diese Versuchsfahrt ja immens Geld gekostet hat. Und da kann man nicht sagen, naja, machen wir halt mal heute den 7-Stunden-Tag und am Samstag schon gleich arbeiten wir gar nicht. Also so war das nicht. Also wir hatten wirklich nur den Sonntag als freien Tag, an dem wir dann aber auch was gemacht haben.
Aber ganz kurz nochmal, damit wir den Block noch weg haben, weil wir haben tatsächlich am Tag der Aufzeichnung der ersten Ausgabe hat noch ein Hörer was gefragt, und zwar der Uhrenmacher 069, mutmaßlich aus Frankfurt, ist so ein Testtag anstrengend?
Ja, ich will jetzt da nicht sagen, dass andere Arbeiten nicht so anstrengend sind, also weil die heutige Formulierung der Politiker heißt doch immer, hart arbeitende Menschen, denen muss man eine Lohnerhöhung geben, wie man ja heute wieder in den Tarifverhandlungen jeden Tag hört.
Ja.
Man muss den hart arbeitenden Menschen, dann kommt dann der Dachdecker meistens noch dazu oder noch jemand, auch in der Pflege, die Arbeit, aber irgendwie immer so herauszunehmen, es gibt hart arbeitende Menschen und es gibt Politiker, sage ich da immer.
Ja, aber du hast recht,
Also es strengt natürlich an, weil du bist ja den ganzen Tag geistig gefordert. Du musst den Tag
körperlich auch, aber auch.
Körperlich auch, das ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber man die Kälte macht ein bisschen was aus, aber die Autos haben ja Heizung. Aber dann hat man immer warme Klamotten an, dann muss man mal wieder aus dem Auto. Also man ist auch ständig in Bewegung. Ich will jetzt nicht sagen, es hat auch Spaß gemacht. Ganz klar Spaß gemacht. Man hat auch ab und zu mal eine Bremsung gemacht. Jetzt machen wir mal, darf ich sagen, wir lassen mal die Sau raus. Jetzt schleudern wir mal irgendwo hin. Es ist ja alles ungefährlich. Meistens jedenfalls ungefährlich. Also hat man dann auch mal gesagt, so, geht mal auf die Seite, ich fahre jetzt mal 150 und dann mache ich eine ABS-Bremsung und dann schauen wir mal, was passiert. Und da kommt dann,
oder Eis.
Naja, da kommt der Kilometer Bremsweg zustande.
Krass. aber das, man kann schon sagen, wie würde man heute sagen, nach dem Tag weißt du, was du geschafft hast?
Das kann man das wohl schon, sagen.
Okay, also das ist nicht so Larifari auf einer Arschbacke abgerutscht, wie sich manches vorstellen, oder der fährt ja nur bis auf dem Eis.
Ja, ja.
So. Also das ist schon.
So ist das keineswegs gewesen.
Du hast ja schon ein paar Mal erwähnt, dass es ja ein bisschen was an Geld gekostet hat, so eine so einen Test, also mit komplett hochfahren und zurückfahren und testen. Weißt du, wie viel es ungefähr gekostet hat, mal so eine Woche oder halt?
Ich hab's mal überschlagen. In der Zeit, als ich da noch auch mitverantwortlich war, so eine Wintererprobung. Meine Wintererprobung.
Mhm, genau.
Nur Bremsen, ABS in Schweden. Mit Transport, mit Unterkunft und allem 1 Million.
So, festhalten. Und jetzt halte ich mich mal fest.
D-Mark.
Ja, wie viel?
1 Million.
Ich dachte gerade auch, er hat schon gesagt.
Eine Million?
Ja.
Boah.
Naja, für du rechnest jetzt was, ja. Das Zeitfenster von allen Fahrten, wo du da warst, oder redest
nein,
du
nein, 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 Besuch? Eine Saison.
Eine Saison.
Boah. Eine Saison.
Heilige Scheiße.
Naja, setz dich mal hin und fang mal an zu rechnen.
Ja, na klar.
Was
ja, klar.
Ein Hotel kostet. Na, wir waren eine Mannschaft von 10, 12 Leuten.
Ah, okay, du hast dein Team inkludiert.
Das komplette Team. War ja trotzdem. Meine Frage. Also, okay.
Ja, ja.
Das 1 Million Team. D-Mark.
Da kam 1 Million D-Mark zustande.
Klar, wenn man sich heute überlegt, sind 500.000 Euro, aber selbst 1 Million D-Mark, das war ja damals.
Ja, das war heute noch ganz viel Geld.
Das
war sehr viel Geld.
Krass.
Aber man musste das tun. Und dann gab es natürlich die Kaufleute, nicht nur bei uns, in jeder Firma war das so, dass wir immer in Frage gestellt worden sind. Mhm. Müsst ihr das denn machen? Das kann man doch auf dem Prüfstand machen. Mhm. Da kann ich manchmal immer nur sagen, es gab immer wieder Dinge, die man eben nur im Fahrbetrieb bemerkt hat. Da gibt es verrückte Sachen. Wir hatten wir sind zwar eigentlich beim ABS, aber beim ESP späterer Zeit, wo ich ja auch noch ziemlich aktiv da war und dann heimgefahren bin, abends oft mit Testfahrzeugen. Mhm. Und da gibt es diese Kurve, diese S-Kurve, direkt vor deiner Haustür.
Also hier vor der Firma meinst du?
Vor der Firma. Die Bundesstraße 275 ist das, von Idstein zu uns her. Und da gibt es eine Rechts-Links-Kombination. Und wenn ich so ein Testauto dabei hatte, bin ich halt vielleicht nicht gerade STVZO-konform.
Knapp drüber.
STVO gefahren, aber gar nicht übermäßig. Und da ist ein Effekt aufgetreten, der uns unbekannt war. Natürlich, nächsten Tag Messtechnik hinein. Ich habe das aufgezeichnet und dann mit Bosch wieder beredet. Das wollte ich nur damit sagen, von wegen, man kann alles auf dem Prüfstand machen. Und das wird heute leider immer mehr gemacht. Und manchmal, wenn ich in Autos sitze, anderen Autos, dann sage ich, war denn da niemand mehr im Auto gesessen und hat mal, ist mal gefahren?
Ja.
Machen die alle, wird viel auf dem Prüfstand gemacht.
Und
dieses Erfahren von Effekten, da gab es unendlich viele Effekte, die nur jemand zufällig entdeckt hat. Das ist jetzt nicht so, dass das jeder Kunde sofort gemerkt hätte. Da gab es wahrscheinlich 100.000 Kunden, bei denen ist dieses nie vorgekommen. Aber es gab vielleicht einen, wo irgendein Ausfall tatsächlich war, irgendeine Störung. Und man muss eben immer wieder auch fahren. Also wirklich so, die ganze Versuchsflotte, so ein Auto war ja nicht einfach 20.000 D-Mark oder 30.000 Mark, was ein Serienauto gekostet hat. Das waren Serienautos, die wurden wochenlang in der Werkstatt umgebaut. Von Prototypen gar nicht zu reden, denn wir hatten ja auch Prototypen dabei, die waren dann natürlich versteckt und abgedeckt und getarnt und alles Mögliche. Das meine ich damit, mit dieser Million, da liegen wir wirklich ungefähr bei der Wahrheit.
Krass. Also ich kann mir gut vorstellen, aber eine Million.
Ja.
Ich habe jetzt halt keine Ahnung, hätte ich irgendwie 50 oder 100.000 gerechnet. Aber 1 Million.
Na gut, wenn du überlegst, wie lange.
So ein Auto kostet schon 50.000.
Ja.
Und kann man das sagen, was mit den Autos nach solchen Tests passiert?
Verschrottet. Presse.
Genau.
Ja, die konnte man nicht verkaufen, weil da waren so viele Löcher überall gebohrt und Messtechnik überall angebracht. Ja. Also das waren Autos, die.
Aber das ist ein 100%iger Verlust,
muss man mal
so sehen. Produziert und es kommt in die Presse.
Ja. Habt ihr auch da oben Autos getestet? Also Autos, wie soll ich sagen, Motoren getestet, die jetzt eigentlich nicht unbedingt ins Auto gehören sein sollten?
Ja, wir hatten natürlich in den Autos auch Motoren, die noch nicht in Serie waren, weil diese Abstimmung Bei ABS ist es nicht so problematisch gewesen, ja, weil die hatten ja keine Verbindung zum Motormod-Management. Genau. Aber genau, später bei ESP oder Antriebsschlupfregelungen, da musste man ja auf das Motormanagement zugreifen. Und deswegen hatten wir da sehr häufig in Fahrzeugen Motoren, die noch nicht auf dem Markt waren. Ja. Also wenn eine Umstellung auf Einspritzung, auf E-Gas, wenn einer weiß, was das ist. Also früher hat man ja einen Seilzug gehabt zur Drosselklappe. Ja. Heute haben selten Autos so etwas. Die meisten haben ein sogenanntes E-Gas, ein elektronisches Gaspedal, das eben einfach über ein Kabel Signale an das Motorsteuergerät sendet. Naja, ich bin mal mit einem Auto ausgefallen unterwegs auf dem Weg in die Alpen mit so einem Versuchsgerät, der hatte ein E-Gas und plötzlich reagierte der Motor halt nicht mehr. Dann habe ich mir auf der Autobahn selbst ein E-Gas gebastelt, indem ich nämlich den Draht, der ja nur eigentlich elektrische Signale schlüpft, ich habe einen anderen Draht genommen, aus dem Fenster raus, vorne an die Drosselklappe und gezogen.
Das war
und dann hatte ich wieder ein mechanisches. Ja, man muss sich dazu helfen. Ja,
okay, wenn man weiß, wie, ist es ganz gut
vielleicht. Das war dann für mich das E-Gas. Ja,
das modernere, das altertypische. Okay, geil.
Ja. Okay.
Genau, also den Arbeitstag haben wir, glaube ich, ne?
Ja, was ich schon noch einmal berichten wollte, das wäre eigentlich so, bis wir überhaupt da oben waren.
Ja, stimmt, genau. Mhm.
Also wir sind am Anfang ja auf der Achse gefahren. Das heißt, wir je nach Fahrzeug, später Eisenbahntransport.
Oh, da habe ich noch eine super Frage.
Oder LKW-Transport. Anfangs sind wir und viele andere Firmen auch, sind auf der Achse die Autos hochgefahren und auch wieder runter. Und das benutzt man häufig natürlich auch schon, um zu testen. Man benutzt eben 2.500 Kilometer, sagt man, da muss ja auch was passieren. Ja. Also fährt man zumindest ab Mittelschweden, wo dann glatte Straßen sind, ungesalzen, schon zügig. Das war manchmal sehr kritische Situationen. Ich schicke jetzt voraus, weil es makaber ist und man das hoffentlich bald wieder vergisst. In der Zeit, in der ich aktiv war, und ich bin ja 30 Jahre lang, kann ich sagen, jeden Winter viele Wochen da oben gewesen, es gab kein Jahr, wo es keinen Toten gab.
Aber der ist nicht ins Eis eingebrochen.
Nein, es war nicht während der Versuche, nicht während der Testfahrten, sondern es war auf den Zubringer, auf den Strecken. Gott sei Dank hatten wir bei Opel nie einen Todesfall.
Ach krass.
Also einen Opel-Werksangehörigen nicht, aber zumindest von einem Franzosen, von GM France. Also da ist auch einer ums Leben gekommen, weil der auf der Hutablage einen Aktenkoffer liegen hatte und er hat ihm bei einem Frontalzusammenstoß mit einem anderen Auto, trotz Airbag, ihm das Genick gebrochen. Also, liebe Freunde, legt nie was auf die Hutablage, noch nicht mal die berühmte Klo-Rolle, die der Mann da immer da hinten hat. Es wird ein Geschoss, wenn man da abrupt bremst.
Aber wenn du sagst, jedes Jahr ein Toter auf der An- und Abreise, aber also bei Opel direkt nicht, redest du jetzt von generell allen, die dir so bekannt waren in den ganzen Jahren?
Standen vieles in der Zeitung. Ja, ja. Es gab mal einen Horrorunfall bei Daimler-Benz, der ist mir noch in Erinnerung. Da ist also auch die gesamte Truppe mit vielleicht 10, 15 Versuchsfahrzeugen heimwärts gefahren. Sicherlich nicht langsam. Man war ja auch auf sicher Gefühl. Wir haben ABS erprobt, es funktioniert alles und jeder. Und da fährt man dann auf diesen Strecken. Also maximal darf man ja 110 da oben fahren. Durfte man, wie das heute ist, weiß ich nicht. Aber damals war das Limit 110. Das war das Schnellste, was man in Schweden fahren durfte. Und das nur im Norden, wo die Strecke glatt war. Im Süden war es meistens 70 oder 90 auf trockener Straße. So, und da gab es mal einen Horrorunfall, wo die mit vielen Fahrzeugen ineinander gefahren sind. Und da gab es gleich mehrere Tote auf einmal. Also es gab natürlich auch wieder ein Jahr, wo keiner war. Ja. Aber in Summe umgerechnet hat bei uns das mal einer ausgerechnet. Der war bei mir in der Truppe, das hat ihn interessiert. Und der hat alle verfügbaren Informationen, das hing man ja nicht an die große Glocke. Und dann kam er rausgefunden, im Durchschnitt kam in diesen 30 Jahren jedes Jahr einer ums Leben.
Auf
An- aber Abfahrt. Immer nur An- und Abreise. Niemals bei Testfahrten.
Wahnsinn.
Da war man offenbar vorsichtiger.
Krass.
Aber das will ich ja im Moment mal beschreiben, wie so eine Anfahrt denn ausschauen kann. Mhm. Also man kommt irgendwann in die Gegend, wo nur noch Sand ein bisschen und dann nichts mehr ist. Nur glatte Straße. Dann gibt es natürlich Jahre, da kommt man in einen Schneesturm. Oder es hat nachts geschneit. Ich hatte das auch schon beschrieben, dass aus einer klaren Luft feinster Schnee herunterfällt. Man fährt da, wenn vor einem ein Auto fährt, fährt man wie in einem Sandsturm.
Mhm, ja.
Jetzt hat man natürlich nicht unbegrenzt Zeit. Und jetzt fährt vor einem ein LKW. Und die LKWs fahren da oben auch 90 auf glatter Straße.
Ja.
Wohlgemerkt, die haben zwar Spikes alle.
Kenne ich aus Kanada.
Aber die fahren, was das Zeug hält. Ja. Und es geht ja oft geradeaus. Mhm. Auch in Schweden sind viele Strecken im Norden erstmal schnurgerade. So, jetzt will man da überholen. Dann fährt man näher ran und ist plötzlich dann in dieser Schneeschleppe und sieht nichts mehr.
Mhm.
Nur noch nach links und rechts gucken, wo ist der Straßenrand. So, jetzt will man halt überholen. Jetzt bin ich erst einmal bei einem Auto. Haben wir natürlich 5 oder 6. Die haben alle Kilometer Abstand, weil keiner will in dieser Schneeschleppe fahren. So, und dann macht man vorsichtig mal so nach links und dann sieht man einen Kilometer noch weiter, weil es gerade ist, Gott sei Dank, da kommt keiner entgegen. Was mache ich jetzt? Also dann gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder schon weit vorher auf die linke Seite. Es ist ein bisschen kritisch und die Schneeschleppe verbreitet sich auch.
Mhm.
Also man wusste dann nicht mehr, wo ist denn links und rechts.
Mhm.
Die beste Methode von Sicherheit möchte ich da gar nicht reden.
Mhm.
Die beste Methode, die sich dann herauskristallisiert hat, war, man muss den Mut aufbringen, auf den LKW aufzufahren, dass man nur noch 2-3 Meter Abstand hat, bis man die Rücklichter sieht. Und wenn man dann die Rücklichter sieht, dann ist man ja nur noch 10 Meter hinter dem, weil der Rest war ja vorher Schneeschleppe.
Ja.
Aber dann ist man auf der sicheren Seite erstmal, denn der kann auf keinen Fall heftiger bremsen als wir mit dem PKW, weil das ja sehr schwere LKW sind.
Ja.
Und wenn man das geschafft hat und ist dann direkt hinter dem LKW, aber wirklich bei 100 Stundenkilometer auf eisglatter Straße, und dann kann man nach links hervorlugen, Strecke noch einen Kilometer frei, und dann kann man ganz locker überholen. Wenn man dann vorbei ist, ist ja wieder alles wunderschön, blauer Himmel.
Also hat man sich das selbst beigebracht oder hat man das sich schon in Schweden abgeguckt?
Naja, das haben wir uns selbst beigebracht.
Aber die Schweden würden es ähnlich machen, oder?
Die fahren nicht so schnell.
Okay.
Okay. Es ist so wenig Verkehr. Es war zumindest damals so wenig Verkehr. Aber das waren schon kritische Manöver. Aber wenn man weiß, man hat noch 500 Kilometer vor sich und will nur hinter einem LKW herfahren, das ist ungern. So, die anderen hatten das gleiche Problem. Denn die konnten dir ja nicht direkt folgen.
Ja, klar.
Also wir hatten aber Funk.
Ich wollte gerade sagen, da gibt man das durch.
Wir hatten aber Funk und dann der Erste, der also den Mut aufbrachte, so machen wir das jetzt. Es ist nie was passiert bei diesem Manöver. Der war dann vorbei am LKW und hat dann nach hinten gesagt, Strecke ist unendlich frei, ihr könnt überholen.
Okay.
Mhm. Und dann ist dann einer nach dem anderen vorbeigefahren.
Okay, krass.
Ja, und diese Schneeschleppe oder Schneesturm, die hat dann also auch mal dazu geführt, dass ein Mitarbeiter von mir, ich darf ihn jetzt auch mal Wastel, weil der heißt eigentlich Flastimil Sidak, der fuhr auch irgendwo als Letzter, auch in der Schneeschleppe irgendwann. Naja, und wir sind dann weitergefahren, immer mit großem Abstand. Alles war eitel Freude, Sonnenschein, bis wir dann am Hotel ankamen.
Da fehlt einer.
Da fehlt ja einer. Ja, den per Funk haben wir dann schon erreicht.
Aha.
Er hat gesagt, ich stehe hier vor einer schwedischen Garage. Vor mir ist einer da abgebogen und ich bin dem hinterhergefahren. Der wusste also in der Schneeschleppe nicht, wer Scheiße. Das ist. Das war also die Story, vergessen wir natürlich nie. Also
der stand komplett woanders.
Der stand ganz woanders.
Aber er war schon am richtigen Ort und
ist
ja auch noch.
Ja, das war nicht allzu weit der Umweg, aber er kam dann halt mit einer halben Stunde Verspätung, kam er auch an. Geil. Aber sowas kann dann passieren, weil du siehst nichts, gar nichts. Und da hat sich irgendwo ein Schwede dazwischen geschmuggelt und dann ist er dem halt hinterhergefahren.
Hat es halt auch nicht gesehen, dass es kein Opel-Auto war. Ne?
Das siehst du in dem Schneegestöber natürlich nicht. Und in diesem Ort, das war genau da hatte es am nächsten Morgen tatsächlich 42 Grad minus. Boah, also es war genau so ein Tag. Wir sind in Hoting angekommen, Hotel zu. Weil wir Verspätung hatten. Das war nicht das gebuchte Hotel, weil wir das nicht erreicht hatten wegen des Schneesturms. Mhm. Wir wussten vorher, irgendwann ist der Tag halt zu Ende. Mhm. Und dann kam da ein Ort, Hoting genannt, gibt es ein Hotel. Ja, niemand auf der Straße. Freiwillig geht da eben keiner, wenn er nicht was Grad zu tun hat. Ja, am nächsten Morgen war das dann erst so kalt. Also wir sind zum Hotel, das Hotel hatte geschlossen. Naja, wir klingelten, dann kam jemand raus, ganz netter Schwede. Also zum Glück können die ja viele Englisch. Zu meinem Leidwesen kann ich immer noch kein Schwedisch. Aber jedenfalls so wenig, dass man sagen kann, ich kann es nicht. Aber ein Bier bestellen kann ich schon. Essen.
Grundlegende wichtige Dinge.
Das kann ich. Da haben wir unser Problem geschildert. Hier stehen jetzt, sagen wir, 8 Leute. Mhm. 4 Autos, wir würden gerne übernachten. Naja, hat er gesagt, das Hotel ist zwar zu, aber ich drehe jetzt die Heizung an. So waren die Schweden.
Geil.
Habt ihr was gegessen schon? Nee, Hunger. Also ich habe zwar nur in der Truhe Schnitzel. Schnitzel mit Steaked Potatis, das sind also Bratkartoffeln. Mhm. Ja. Alle gesagt, her damit. Da hat er 8 Portionen Schnitzel mit hingezaubert. Geil. Und natürlich ein Öl dazu, Bier dazu. Nur 2,8, wohlgemerkt, weil das Starkbier darf ja nur in lizenzierten Restaurants ausgeschenkt werden. Das war damals, glaube ich, keins. Das war uns dann auch wirklich egal.
Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist dann das kleinste Problem. Ja.
Naja, und am nächsten Morgen sind wir dann raus und da hatte es diese berühmten 42 Grad minus. Autos waren natürlich mit Motorheizern dran. Die meisten sind angesprungen. Ein Allrad Vectra, der hatte keinen Motorheizer, springt natürlich nicht an. So. Naja, was machst du, Marcel, wenn er nicht anspringt? Und du hast 3 laufende Autos, die können alle fahren.
Ich hätte ihn abgeschleppt.
Du hättest ihn abgeschleppt, ne?
Ja. Ja. Und vielleicht hoffen, dass er vielleicht irgendwann nochmal auftaut und dann.
Naja, natürlich, was anderes bleibt der ja gar nicht übrig. Nee. Also der ging auch nicht mit Fremdstadtkabel. Ich
wollte gerade sagen, das wäre die einfachste Lösung.
Nix, da hat sie nichts gehört. Frage. Nicht anspringen heißt ja nicht anspringen. Aber hat der anders einfach nur Klack gemacht oder hat der Mutter, wollte er sich schon
der
drehen?
Der hat ihn aber gar nicht gedreht, auch nicht mit Fremdstadtkabel. Oh. Das war einfach fest zwar nicht festgefroren, da ist ja nichts zu frieren da drin, aber das Öl, das ist so steif, das schafft noch nicht mal, es hat damals noch nicht mal der Anlasser gepackt.
Okay, gut.
Marcel, wir wollten ihn anschleppen natürlich. Ich hatte vorhin noch mal gesagt, in einem Nebengespräch, ich glaube, da waren die Mikrofone noch nicht an, Opel hatte ein besonderes Allradsystem. Das heißt, das Auto, der Vectra, der hatte immer Allrad, nur beim Bremsen hatte der eine Kupplung, die ausgekuppelt hat, sodass das Auto beim Abbremsen nur ein normales Auto war. Darauf will ich jetzt aber nicht eingehen, sondern der war halt auch Allrad. So, und dann haben wir den halt angeschleppt, aber den schleppte man mit 4 blockierten Rädern durch den Ort, weil die Straße ja auch glatt ist. Auf Asphalt könnte man ihn ja anschleppen, aber auf glatter Schneebahn, das war wie ein Schlitten hinten dran. Da hat sich nichts gedreht. Dann haben wir gesagt, ja, Gewicht ist immer gut, also alles, was rein passt, 6 Leute ins Auto, schwer gemacht. Und dann irgendwo halt mal ein Stückchen trockenes oder höher reibwertige Straße gefunden, bis er dann ein paar Umdrehungen gemacht hat und dann haben wir ihn angekriegt.
Krass.
Bevor wir ihn abgeschleppt haben, es war kalt, ich hatte meine Handschuhe im Koffer. Natürlich haben wir erst einmal versucht, ihn anzudrücken, das war ja aussichtslos. Ja. Also meine Handschuhe, ich wollte den aus dem Koffer. Ich hatte so einen vielleicht billigen Kunstlederkoffer. Ich nehme die Schnalle und will die Schnalle aufmachen, die brach einfach ab. Die war aus Glas.
Ach so.
Bei 42 Grad minus war dieses Material wie Glas. Das ist einfach abgebrochen.
Krass.
Ich bin dann trotzdem in den Koffer gekommen, aber die Schnalle war abgebrochen. Also bei diesen Temperaturen erlebt man eben Dinge, die sind in unseren Breiten eben
aber unbekannt. Aber ist man denn auf diese Temperatur trotzdem kleidungstechnisch schon eingestellt gewesen? Oder?
Ja, ja.
Also das schon. Also ob da jetzt 30 oder 20 oder 40 waren, man war schon ausgerüstet.
Man war ausgerüstet. Okay. Wir hatten natürlich von unserer Firma spezielle Winterbekleidung bekommen. Dann muss man dazu sagen, selbst 30 Grad minus oder auch 40 ist ja sehr selten, man empfindet das nicht so, weil das eine ganz trockene Kälte ist. Ja. Also man kann da, gibt es ja die berühmten Fotos am Polarkreis, wo das Schild steht, hier ist Arctic Circle, da muss man sich einmal zumindest, wer da oben mal hinstellen, sich oben freimachen, blanker Oberkörper und sich stolz neben dem Schild präsentieren. Wenn es ein windstiller Tag ist,
genau.
Es darf kein Wind gehen und es ist meist dann bei diesen Kältegraden der Fall, dann bewegt sich nichts, das ist alles tot. Und wenn man dann still steht, dann empfindet man überhaupt keine Kälte.
Ja.
Aber wenn du nur 3 Meter läufst und selbst Fahrtwind erzeugst, dann wird es eisig kalt. Aber beim Stehen, der Körper, der strahlt ja ein bisschen Wärme ab, dann bildet sich um den Körper herum eine Luftschicht, die ist etwas wärmer. Und man kann da stehen. Man, habt ihr jetzt endlich alle Fotos gemacht? So ist es. Das hast du vielleicht auch in Kanada mal erlebt.
Ja, beim ersten Mal, wo wir da waren tatsächlich, wo wir gar nicht so ausgestattet waren, weil wir eigentlich aus der Wärme kamen und nur einen Kurzaufenthalt hatten. Und da war ja das so schlimm, dass wir, glaube ich, auch fast minus 30 Grad hatten, aber mit Wind, sodass die auch gesagt haben, also es gibt ja diese Windchill Geschichte und da hatten die, glaube ich, minus 40 Grad oder sowas, haben die gesagt, gefühlte Temperatur. Und wir haben echt gedacht, also wir müssen sterben da draußen. Also sowas Unfassbares. Ja. Wir sind wirklich draußen rumgelaufen. Siehst du, ich kann meine Uhr nicht stumm stellen, schon wieder Spam-Verdacht. Ich werde heute hier zugespammt. und das war so heftig, dass wir dann in die U-Bahn geflohen sind. Also wir hatten ja Sightseeing, wir sind durch die Stadt gelaufen und es war trotz natürlich Wollmütze, Winterjacke, wir hatten zwar, glaube ich, wirklich nur Jeans an, aber halt ein bisschen Thermoklamotten drunter. Es war so schlimm, dass wir wirklich uns regelrecht in die U-Bahn gerettet haben, weil wir einen warmen Platz gesucht haben, weil wir es nicht mehr ausgehalten haben. Das war so schrecklich.
Ja, ja.
Und da war halt Wind wie die Sau. Ja, ja. Also wirklich richtig heftig. Das hältst du nicht aus.
Das merkt man selbst hier in unseren Breiten, wenn das minus 2-3 Grad nur hat. Das ist ja eigentlich keine Temperatur. Nee, aber wenn dann Wind ist, dann sind es eben gefühlte 20 minus.
Ja, das ist schon echt heftig. Also
ich habe nochmal eine Frage zur Fahrt da nach oben. Und zwar, wie viel haben denn die Autos verbraucht an Sprit?
Wenig.
Weil dem letzten war ein Kunde da mit einem 3-Liter-Lupo.
Ja.
Wenn jetzt alle denken, boah, geil, 3-Liter-Motor. Nee, der steht hinten 3-Liter-Lupo, weil er 3 Liter verbraucht.
Ja.
Heutzutage reden wir ja hier von bei normalen Autos so Spritverbrauch realistisch 8 Liter, 7 Liter.
Ja.
Aber haben die Autos damals wirklich so viel mehr verbraucht oder war das dann sogar heutzutage weniger?
Die haben wenig verbraucht, weil man 20 Kilometer konstant 100 gefahren ist.
Mhm.
Es ist keine Beschleunigung dabei, weil eben es kommt kein Ort, kein Nix und es gibt auch keine großen Steigungen. Wenn man durch das Landesinnere oder auf der Autobahn, wir haben verschiedene Strecken gehabt, also die E4, die geht immer an der Ostsee entlang hoch, da ist strikte Begrenzung 70 erst, dann 90 und irgendwann 110, so ab Mittelschweden. Mhm. Und dann stellt man heute einen Tempomat, damals hat man das noch nicht im Auto.
Da hat man den Fuß einfach gehalten.
Dann stellt man das und dann ein Auto, mit dem man konstant solche Temperaturen,
Geschwindigkeiten
fährt, das verbraucht auch wenig.
Ja.
Das wäre hier genauso, nur
wo
kann man hier konstant so lange Strecken fahren?
Nirgends.
Ne, das geht nicht.
Das sehe ich immer, wenn ich dann mit der besseren Hälfte in Holland bin, da ist ja auch halt alles flach. Da läuft ja auch das Auto einfach und läuft und läuft und da siehst du den Spritverbrauch immer weiter runter.
Ja,
ja. Da sage ich mal, also wo würdest du schätzen, war der Verbrauch?
Naja, das ist jetzt schwierig zu sagen, weil es waren halt auch wieder andere Motoren.
Ja klar, aber 5 Liter, 6 Liter?
Ja, also mehr waren das bestimmt nicht. Wir sind manches Mal 900 Kilometer gefahren mit einer Tankfüllung.
Ja.
Abgesehen davon, dass man das auch muss in Schweden, denn da kommt nicht an jeder Ecke eine Tankstelle.
Glaube ich.
Sondern im Landesinneren, auf der Autobahn war das kein Problem.
Ja, finde ich erstaunlich, dass wir dann heutzutage so spritsparende Motoren haben und vor so vielen Jahren haben wir eigentlich genau das Gleiche verbraucht.
Naja, was haben die Autos damals gewogen und was wiegt ein Auto heute?
Ja.
Wenn man konstant fährt, spielt ja das Gewicht praktisch keine Rolle, fast nicht. Aber das kann man hier nicht. Das heißt also, dieser Zyklus, der da auf den Prüfständen gefahren wird oder auch im realen Straßenverkehr, da sind ja Beschleunigungen drin, Abbremsungen und da spielt das Gewicht eine maßgebliche Rolle. Und die Autos, die haben ja zig Helferlein. Es gibt ja, ich weiß nicht, 36 verschiedene Motoren, Motörchen drin, die Scheiben geht automatisch und die Sitzheizung und alles Mögliche, das verbraucht alles Kraftstoff. Ja. Deshalb, wenn man so ein Auto früherer Zeiten, so einen Golf oder auch Opel Corsa, es gab aber auch einen 3-Liter Corsa, der hatte gewogen 600 Kilo. Ja, das ist heute die Zuladung von einem Auto.
Das sind die Steuergeräte.
Ja, allein. Das ist genau das Problem. Ja. Und das hat er tatsächlich geschafft. Da gab es mal so einen Wettbewerb, den die Firma Opel ausgerichtet hat, von Kaiserslautern nach Rüsselsheim, wurden an Journalisten Autos vergeben. Und da gab es welche, die sind tatsächlich unter 3 Liter gefahren. Also
unter 3 Liter.
Aber es ist Gewicht. Eben. Ja. Da war natürlich sehr viel aus Carbon und zick und zack. Das Auto war natürlich sehr leicht. Aber
wenn du überlegst, 3 Liter, das ist...
Ja, also der Fortschritt ist eigentlich gar kein richtiger. Ne? Ich habe immer so einen Spruch an der Wand hängen, der hieß, mal kein Fortschritt, das wäre einer.
Durchaus.
Ja. Wenn, ein Satz noch dann gleich, weil wir übers Tempo halt hatten, ich fahre halt auch gern mal schnell. Ich glaube auch, dass wir irgendwann doch ein Tempolimit bekommen werden, aber das wird tatsächlich den Kraftstoffverbrauch schon spürbar herunterbringen.
Ja.
Weil dann fährt man eben doch konstant.
Ja.
Und das ist das A und O.
Ja,
darum haben die Autos. Okay, Thomas, du?
Das stimmt. Ja, ich musste, war nur, hab's gar nicht mitgekriegt, weil ich immer ausnahmsweise mal ruhig bin. Aber ich musste kurz nur draußen unseren DRL-Fahrer einweisen, weil wenn Marcel und ich beide im Podcast sitzen und Yvonne fühlt sich dann nicht so ganz wohl beim Anweisen.
An der berühmten Ecke.
Ja, vor allem, weil der ist halt auch echt, Entschuldigung, unfähig. Also der ist halt wirklich, da gucken wir lieber zweimal, bevor wir eine neue Halle brauchen. Genau, es war noch eine schöne Frage, die hat aber eigentlich ganz gut auch dazu gepasst. Was war denn die größte Herausforderung, solche Tests in Schweden durchzuführen? Also wenn du wirklich mal von allem jetzt überschlägst, du hast ja schon viele Facetten genannt, Schwierigkeiten, Widrigkeiten, aber was wurde die größte, war es die Kälte tatsächlich? Gerade im Zusammenspiel mit den Autos irgendwie oder?
Also die Kälte sicherlich nicht, weil diese Tage, wo es wirklich so 30 Grad und weniger, die sind relativ selten. Es ist doch immer unter Null, von Ausnahmen abgesehen. Es gibt eben speziell dann, sagen wir im März, April, da gibt es schon Tage über Null, aber das Eis ist ja so festgefroren und hat einen Kältepol. Bis das hier mal taut, ist kein Thema. Privat möchte ich nicht sagen, also fahrtechnisch eine Herausforderung hatte ich mal, aber das hat jetzt nichts mit der ganzen Entwicklung zu tun. Du hattest ja vorhin gesagt, was macht man, wenn die 10 Stunden rum sind?
Ja.
Gut, man hat Feierabend. man sitzt sich zusammen auf ein Bier oder man hat Lust, ich fahre noch mal einfach eine Runde, ich probiere noch mal was aus.
Also man hat nie Feierabend quasi?
Ich habe mir halt mal ein Auto genommen. Jetzt muss ich dazu sagen, uns wurde eingeschärft von den Einheimischen. Fahr nie ohne Funkgerät, damals und dann heute ohne Handy. Damals war es noch, fahr nie ohne Funkgerät. Habe immer warme Kleidung im Auto.
Das ist die Kanada-Regel, ja.
Immer. Es kann was passieren, dass du plötzlich übernachten musst im Auto.
Ja.
Und du überlebst im Auto eine minus 30 Grad Nacht ohne warme Kleidung nicht. Am Anfang denkst du, dann irgendwann ist der Tank zu Ende, dann kannst du nicht mehr heizen. So, also Grundregeln. Natürlich, du kennst ja deinen Vater, ne? Leichtsinnig, wie er in seinem ganzen Leben schon war. Ach, das bisschen, ich fahre jetzt mal eine bestimmte Überlandstrecke, die will ich mal ausprobieren, wie weit kommt man denn da? Weil das muss irgendwann mal zu Ende gehen. Das ist eine Strecke, die endet irgendwo an einem See. 10, 15 Kilometer weg von unserer, von Aheblock. Naja, ich fuhr dahin, abgebogen in diese Strecke, hinter dem berühmten Galtispuder-Berg, wo auch Anfahrversuche gemacht werden. Ich fahre dann da diese Strecke und war dann mutterseelenallein.
Nachts oder tags? Also nachts, ich meine, es ist nachts, ja eh fast immer Nacht. Also,
das ist ja dunkel. Ja. Nachts schon. Keine warme Kleidung im Auto. Kein Funkgerät im Auto. Tank war schon voll. Also ich fuhr und die Strecke war auch nicht mehr geräumt. Also die Strecken sind in Schweden alle irgendwann geräumt, selbst zum einsamsten Gehöft. Das ist enorm, was diese Infrastruktur, die Schweden Geld kostet. Aber da wird geräumt auf Teufel komm raus. Aber nicht jeden Tag. Und da hat man sieht an den Schneerändern schon, da ist irgendwann auch mal ein Schneeräumer gefahren, immer wieder. Die Schneewände sind ja dann so hoch, dass man gar nicht drüber gucken kann. Aber es war dann vielleicht 10 Zentimeter Neuschnee. Naja, ich fuhr und fuhr. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt muss ich langsam wenden. Jetzt wird es unheimlich. Und dann habe ich gesagt, soll ich mir jetzt eine Wendung zutrauen auf dieser engen Straße? Da muss man wissen, dass diese Straßen in Schweden alle Straßengräben haben, sehr tiefe. Ah. Die sind im Sommer, sieht man, da ist Wasser drin. Deshalb, weil ja in der Tauperiode, wenn der Schnee taut, muss das Wasser ja wegfließen können von der Straße. Und darum haben die alle sehr tiefe Gräben. Ja, ja. Wenn geräumt wird, immer mehr geräumt und geräumt, weiß man nicht mehr so genau, wo ist denn jetzt der Graben eigentlich? Und ich hatte da nicht den Mut, eine Wendung auf dieser Straße zu machen. Also vorwärts, rückwärts. Ja. Weil wenn ich da stecken geblieben wäre und wäre in den Graben mit einem Rad nur, keine warme Kleidung, kein Funkgerät.
Und das war nachts, Ihnen schon bewusst in der Situation?
Das war mir dann bewusst. Da habe ich gesagt, was mache ich jetzt? Und dann bin ich, wie viele Kilometer weiß ich nicht. Ich habe ja im Spiegel mit Rückfahrscheinwerfer meine Spur gesehen. Es gab nur meine Spur. Ich bin auf dieser Spur viele Kilometer rückwärts gefahren.
Ach du Scheiße.
Bis ich wieder an die Abfahrt kam und wenden konnte. Ich habe es nicht getraut, weil hätte ich jetzt Funkgerät und alles, hätte ich gesagt, naja, irgendwann kommt dann schon einer und holt mich. Aber die wussten, ich habe mich auch nicht abgemeldet. Ich bin einfach gefahren, aus Spaß.
Ich hoffe, meine Mutter kennt die Geschichte schon, sonst, wenn sie Podcast anhört.
Ja, also da habe ich gesagt, hoffentlich geht das gut. Oha. Aber es ging ja gut. Ich meine, solange ich in meiner eigenen Spur wieder zurückgefahren bin, war es ja kein Problem. Ja. Aber naja. Ja, das dazu.
Es war vorhin noch eine Frage zur Anreise, wenn ich die nur mal kurz vom der liebe Volker hatte, nämlich noch eine ganz spannende gehabt, die mir persönlich 0,0 sagt, aber dir wahrscheinlich sehr viel. Und es war, warte mal, lass mich ganz kurz gucken, ich muss das mir auf dem Handy gucken, weil die über Instagram-Nachricht kam. Fahrzeugtransport auf der Schiene, hast du schon angemerkt, ne, dass die Fahrzeuge auf der Schiene nach oben gebracht wurden. Und da schreibt er, gab es keine Radlagerprobleme? Stichwort Herzsche Pressung. Hast du das schon mal gehört, Marcel?
Nee. Ich auch nicht. Ja, das ist anders umschrieben, aber im Prinzip kennt ihr das alle. Wenn ein Kugellager belastet wird, solange sich das Kugellager dreht, ist alles in Ordnung. Aber wenn ich das Lager belaste mit viel Gewicht und lasse es ewig lang an der gleichen Stelle stehen, dann entstehen Abplattungen. In den Lagerschalen oder an den Kugeln. Und er meint wahrscheinlich, bei dem Bahntransport stehen ja die Fahrzeuge unbeweglich, festgeschnallt auf den Waggons.
Ja.
Die Eisenbahn ist aber nicht gut gefedert, früher sowieso nicht. Das heißt, das Auto wird ständig mit Schlägen belastet und da vermutet er, ob es da nicht Probleme mit den Radlagern gegeben hat. Ist mir nichts bekannt, also unsere Radlager haben es Gott sei Dank ausgehalten, aber die Frage ist sicher berechtigt gewesen. Wir hatten uns damals keine Gedanken gemacht, weil wir hätten es dann schon gemerkt, aber es war in dieser Richtung kein Defekt feststellbar, aber es hätte sein können.
Aber krass, also Volker, wenn wir uns wieder sehen, kannst du mal erklären, wie du auf diese Frage gekommen bist, weil die kommt ja nicht von ungefähr. Irgendeinen Hintergrund muss die Frage haben. Also das ist aber spannend. Da hätte ich überhaupt nicht drüber nachgedacht über sowas.
Ich habe nochmal eine ganz kleine Frage. Und zwar, wir haben ja schon diverse Male gehört, dass Tommy ja auch ab und zu mal mit oben war in Schweden.
Ja.
Nur Tommy oder auch die Frau?
Ja, mal alle. Also seine Schwester mit und die Frau auch mit. Das waren aber keine Vergnügungstrips. Da muss ich also ganz gleich sagen, das wurde alles aus eigener Tasche auch bezahlt. Es war ja auch gar nicht anders möglich, weil unsere Hotels und alles, wir hatten einen Spesensatz, das wurde ja alles ganz normal abgerechnet. Der Flug muss man logischerweise, denn wenn wir geflogen sind, dann hat das natürlich unser Reisebüro gebucht. Also das ging alles auf eigene Kosten. Es war aber so, zumindest bei uns in der Chassisentwicklung, nicht nur bei den Bremsern, man hat das nicht nur geduldet, sondern man hatte da gar nichts dagegen, weil das Arbeitsklima eigentlich viel besser ist, weil man darf ja, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich war 30 Jahre lang in den Wintermonaten oft 3 Wochen am Stück weg von zu Hause. Ja. Und da hat man sich keine Gedanken in der Firma gemacht, wenn da jemand mal seine Geliebte mitgenommen hat oder auch die Freundin oder eben auch mal die ganze Familie, wie es bei uns einmal, glaube ich, war.
Einmal war komplett.
Einmal waren wir komplett oben und einmal, naja, also es war wie gesagt, auch nicht oft, sagen wir zweimal in der ganzen Saison, wo wir das uns mal gegönnt haben. Und da haben wir dann auch, ich habe trotzdem natürlich gearbeitet tagsüber und am Sonntag fuhren wir dann mit dem Snowmobil auf die Akilis. Das ist ein Berg, das erzähle ich jetzt trotzdem noch, weil es einfach wieder typisch schwedisch ist. Also Snowmobil oder Snowscooter weiß wahrscheinlich jeder, mit einem Anhänger, weil wir waren ja eine ganze Familie. Also. Und dann fuhren wir diesen Snowtrail, die sind markiert, auf einen Berg. Und auf diesem Berg ist eine Hütte, Blockhüse, Hütte. Schön aus Holz, die ist offen. Immer, die gibt es auch heute noch. Eine Blockhütte oben auf dem Berg, offen, ein Ofen drin, Brennholz dabei, eine Axt, eine Säge. Ich war viele, viele Sonntage immer wieder da oben, weil es einfach ein Traumausblick auch ist. Es waren immer noch die gleichen Geräte da. Stellt euch das mal in Deutschland vor.
Das musst du anketten bei uns.
Stellt euch das in Deutschland vor.
Und selbst das wird dich schützen.
Also, und dann mit einer kleinen Empore, man hätte sogar übernachten können da drin. Das haben wir also da in diesem Falle nicht gemacht. Das Plumpsklo war auch in diesem Falle etwas abseits. aber das war einfach schön.
Ja, das ist
schön. Aber ich wollte auf dieses Axt- und Säge-Dingens hinaus, da liegt auch ein Gästebuch, da haben wir natürlich viele, viele Jahre immer, wenn wir jemand anders mal mitgenommen haben, gesagt, blätter mal bitte wieder 1973, da haben wir ein schönes Gedicht reingeschrieben. Auch das Gästebuch, die Jahre vorher, die liegen alle noch da, die sind nicht zerfleddert und nichts.
Ja, heute,
das ist einfach toll.
Heute wäre das nicht mehr vorstellbar. Also hier bei uns zumindest.
Bei uns wäre das unmöglich.
Das wäre
unmöglich. Ich brauche nur die Bushaltestelle anschauen, wie die ausschaut. Ja,
deshalb, da hätten die Leute keinen Respekt dafür.
Woher kommt das?
Also, aber es war immer toll. Also wir hatten damals, da kann ich mich auch noch erinnern, eine Tour gemacht. Das war, glaube ich, mit der, das sagt euch natürlich auch nichts, aber die natürlich schon, die Astrid. Ne? Da sind wir, glaube ich, auch da in die Richtung gefahren, aber da war eine bewohnte Hütte. Das heißt, wir sind sogar auf einer Hütte oben, also wir sind mit Snowmobilen hoch auf den Berg gefahren und sind da oben sogar, also in Anführungszeichen, bekocht worden. Jetzt nicht mit Festmenü, ne, sondern wirklich von Einheimischen, die dort gelebt haben und halt, ich sag mal, eine Suppe und ein Brot oder sowas. Ne. Aber da haben wir uns auf der Hütte aufgewärmt und dann sind wir die Snowmobile-Tour weitergefahren. Das war auch echt krass. Wir waren mitten oben auf dem Berg, vielleicht die gleiche Hütte kann es nicht sein, mutmaßlich. Weil das waren Leute da, die es gemacht haben.
Ja, das war eine andere. Jekvik ist das, aber das ist so ein Skigebiet auch heute. Naja,
das ist schon cool. Das ist schon,
wo ihr alle beide dabei wart, auch noch Sozialstaat Schweden, unfassbar. Wir waren ja in einer Zeit da, wo eigentlich keine Saison war, keine Wintersportsaison, weil die fängt erst später an, weil es ja im Januar, Februar eigentlich zu kalt ist.
Ja, ja.
Trotzdem solltet ihr Skifahren. Da gibt es auch einen Lift in Aibach.
Ja, stimmt.
Und am Galdhöpuddingen auch.
Genau, ja.
der Lift in Eilblock, der war vorhanden, der war aber gestanden, weil ja keine Gäste da waren, außer uns Testfahrern und eben diese Familie, meine. Naja, wir sind da hingegangen und dann haben die den Lift laufen lassen für meine Kinder. Da sind die den ganzen Tag alleine an diesem Lift, bekloppt, also nicht den ganzen Tag, aber halt stundenlang, immer Skiabfahrt wieder den Lift. Und der war nur für euch beide in Betrieb genommen.
Aber auch nur als Goodwill, ne? Also es geht ja nicht darum, dass man hingegangen ist, hat mit dem Geldschein
gewählt. Nein, nein, gar nichts.
Manche Leute machen,
nein, der kostet auch nichts.
Ja, ja.
Dieser Lift kostet, damals hatte er nichts gekostet, der lief dann eben. Weil da halt wollte jemand Skifahren. Ja. Auch für uns.
Und das waren noch nicht so die Zeiten, wo da oben alles schon überrannt war. Also natürlich war da schon mehr los wahrscheinlich von der Industrie.
Aber heute ist es anders. Das wäre dann der nächste Punkt, aber wir wollen noch ein paar Fragen auch beantworten. Aber den Punkt schon noch. Heute werden Touristenflüge da hoch gemacht. Das kann jeder im Internet nachschauen. Da fliegen immer an Freitagen und Montagen oder auch unter der Woche hauptsächlich von Hahn aus fliegen da große Maschinen nach Eilblock und die transportieren Interessenten, fahrgeile Leute, benutze ich das Wort doch, hoch und das wird organisiert. Mhm. Da stehen auf dem See, stehen dann alle möglichen Fahrzeuge.
Also auch absolute Supersportwagen fahren.
Das alles, ist, alles, was es gibt. Und dann kann man da im Powerslide um die Kurven fahren und kann auf geräumten Strecken auf dem See fahren, wo es ungefährlich ist. Ja. Es wird auch eine Snowmobile-Tour angeboten und so weiter und so fort.
Aber das ist schon cool. Also ich meine, vielleicht hören es ja die Leute auch, weil wir haben ja gewisse Verwandtschaft, die gerade da auch unterwegs waren. Ne? Und zumindest haben die unseren Instagram-Post geliked, zumindest der Junior.
Aha.
Vielleicht hören die den Podcast auch. Wenn ja, liebe Grüße. Die haben nämlich sowas auch über Daimler-Benz gemacht. In dem Fall. Und das muss schon sehr spektakulär gewesen sein. Also das ist schon, aber es ist natürlich was, was die sich fürstlich bezahlen lassen alle.
Das,
also
das kostet viel Geld, aber wer sich's leisten will, das soll es mal tun, weil das macht bestimmt Spaß.
Ja.
Und jetzt sage ich nur noch eines, auf diesen Fahrten weiter oben im Norden, wir sind natürlich auch ab und zu mal auf der normalen Straße gefahren, um das zu testen, Kurvenbremsverhalten und so weiter. Normalerweise kommt ja da niemand.
Ja.
Ab und zu mal ein Rentier. Und da muss man aufpassen. Das Thema Rentier ist nämlich so, in Schweden gibt es kein Rentier, das nicht einem Lappen gehört.
Mhm.
Lappen ist der frühere Name für die Samen, darf man heute sagen, für dieses Volk. Das heißt, die haben alle ein Eigentümer. Deswegen, ein Rentier zu überfahren, ist immer ein großes Problem. Man muss die Polizei verständigen, man muss an Ort und Stelle bleiben, soweit es irgend möglich ist, durch Funk und so weiter, weil der Lappe oder der Eigentümer Geld dafür bekommt.
Ja klar, sein Eigentum.
Wenn man das nicht macht, das kostet unendliche Strafen. Und ich sage den Satz, bitte sagt nicht weiter, es war billiger, den Lappen zu überfahren, als das Rentier.
Wäre.
Das ist sehr böse.
Wäre billiger gewesen. Nicht, dass einer denkt, hier wurde welche überfahren. Also.
Nein, nein, es ist ganz böser Spruch, aber den gibt es nun mal leider auch, weil die Strafen drakonisch sind.
Krass.
Weil die wollen einfach den Lappen auch ihr entgangenen Verdienst für das Lenker, für das Rentier geben.
An sich ja gar nicht so verkehrt. Wenn man mal das, weil, aber
also nimmt man den Spruch nicht übel,
aber
den kennt jeder da oben.
Du hast mir die Frage vorweggenommen, wie oft ist sowas denn passiert? Elch- oder Rentierunfälle?
Elch, ich war einmal mit der Motorhaube unter einem Elch gestanden. Es hätte fast einen Elchtest dann bekommen, aber der ist dann doch wieder ausgerutscht ein bisschen und ist dann hat nochmal den Straßenrand erwischt.
Also unter deinem
unter Manta. Oben. Der Manta war ja auch ein bisschen niedrig damals.
Ja, okay.
Aber es ist nichts passiert und mir ist kein Unfall bekannt mit solchen Tieren, Schneehasen schon des Öfteren.
Okay, aber so mit, also ihr musstet noch keinen Lappen entlohnen.
Nein.
Krass.
Die Rentiere sind ja alle markiert, das kennt man ja mit diesen Kerben in den Ohren.
Aber das gilt nicht für einen Elch, ne? Also wenn du Elchunfall hättest, könntest du sagen, gut, ich fahre jetzt fertig aus.
Naja, Unfälle meldet man wie
bei uns. Ja, schon klar, aber rein theoretisch, das gibt keine Strafe.
Wenn. Ein Elch kostet nichts.
Kostet nichts, okay, alles klar.
Er schmeckt aber gut.
Das stimmt.
Marcel, hast du noch was auf Lager?
Ein, zwei Fragen hätten wir da tatsächlich noch.
Wir haben ein paar allgemeine, ne?
Genau.
Ein paar allgemeine Bremsfragen.
Ja. Ich nehme mal die Frage von Manu S13. Meinung zu staubfreien Bremsbelägen und Scheiben.
Aha. Das ist ein Thema. Ich habe mich jetzt erst neulich mit Kollegen, die noch im Dienst sind, unterhalten, was diese neue Euro 7 oder 8 oder was weiß ich, was sich die EU da wieder ausgedacht hat, was das bedeutet. Das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Mhm. Diese Diskussion über den Feinstaub.
Ja.
Ich sage ja immer, wenn das wirklich so gefährlich wäre, dann hätte es eigentlich die Menschheit gar nicht gegeben, weil Stimmt. Die Neandertaler in ihre Höhle, die da Feuer geschürt haben, mehr Feinstaub konnten wir eigentlich gar nicht einatmen. Ja. Und trotzdem haben wir uns immer weiter vermehrt, bis zu 8 Milliarden mittlerweile. Sei es drum, es hat bestimmt auch gewisse gesundheitliche Probleme. Fakt ist aber auch, da geht man, glaube ich, über das Ziel ein bisschen hinaus. Und zwar bedeutet diese Euro 7, dass auch der Staub, der beim Fahren entsteht, an den Bremsscheiben, an den Belägen und an den Rädern gemessen werden muss und bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten darf. So, jetzt könnt ihr euch selbst mal bitte ein Bild machen, wie macht man dann das? Wenn ich das Fahrprofil sehe, der Autos, die einen fahren nur in der Stadt, die anderen nur auf der Autobahn, die anderen haben Steigung, Gefälle, Gewicht. Also es ist unglaublich, wie man so eine Vorschrift überhaupt kreieren kann, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was das bedeutet. Und meine Kollegen, die da noch im Dienst sind, die sagten, sie müssen jetzt Prüfstände anschaffen. Die gibt es ja gar noch nicht. Mhm. Also Prüfstände natürlich für Verbrauchsmessungen, für Tod und Teufel, aber nicht um den Staub, der beim Bremsen entsteht, zu messen.
Wie soll man den auch auffangen? Also?
Den muss man auffangen. Ja, dann kommt noch der Reifenabrieb dazu. Auf einem Prüfstand, das kann man ja wirklich nur auf einem Prüfstand machen, auf einem Prüfstand fahre ich auf Metallrollen. Der Abrieb der Reifen ist ja wieder ganz anders. Also die haben derart zu kämpfen, diese Vorschrift überhaupt mal auch nur ansatzweise zu überprüfen, zu messen. Ob das je gelingt, weiß man gar nicht.
Also es ist ein absolutes Monster, was die da geschaffen haben.
Aber die Frage geht, glaube ich, ein bisschen in die andere Richtung.
Vielleicht, ich war mir auch nicht ganz sicher.
Ja, aber es sei trotzdem interessant, mal zu wissen.
Ja. Aber wir kennen es von unserem Freund Sebastian. Ich will ja gar nicht ins Detail gehen, weil ich nicht weiß, was ich davon erzählen darf. Aber du kennst ihn ja, den Sebastian. Und der hat da auch massiv mit zu kämpfen. Also er sagt auch, das ist teilweise so, also wie gesagt, ich kann und will jetzt nicht mehr drüber sagen, aber ich kenne nur sein Leid, was er mir schon geklagt hat oder uns und hat gesagt, das ist unvorstellbar, was das für die Industrie bedeutet, was da gerade geschaffen wird. Wahnsinn. Also vollkommen am Ziel vorbei.
Ja. Aber bezahlen tut es ja der Kunde.
Ja, klar.
Weil die Kosten müssen ja irgendwie umgelegt werden.
Autos sind ja so günstig momentan. Das,
also Bremsstaub war auch damals schon ein Thema, weil ob jetzt asbesthaltig, die Zeiten habe ich ja auch schon miterlebt. Und dann gab es asbestfreie Beläge. Wir haben Firmen besichtigt, die noch asbesthaltige Beläge hergestellt haben. In der Firma war die Konzentration mit ABS geringer als in Hamburg irgendwo am sonst wo. Also das nur dazu. Aber es war damals schon das Thema Bremsbeläge, die weniger Staub entwickeln. Nun, es gibt ja nun mal Abrieb. Irgendwo, wenn ich bremse, gibt es Reibung, dann gibt es Abrieb. Oder es bremst eben nicht. Das heißt, es gab dann damals Bestrebungen, Bremsbeläge zu machen, die nicht an der Felge haften. Mhm. Vielleicht geht also die Frage ein bisschen in die Richtung.
Ich hätte es jetzt fast vermutet
zumindest. Weil das ist schon ekelhaftes Zeug, das wisst ihr alle besser als ich.
Sieht auch nicht schön aus.
Das wisst ihr. Und dafür gibt es ja auch Mittel. Ich brauche mich hier nur umgucken in dem Raum. Da gibt es wahrscheinlich mehrere Sachen, die dafür geeignet sind. Ja. Dann kamen auf den Markt, ein schlauer Mensch hat weiße Bremsbeläge, die angeblich keinen Staub mehr erzeugen.
Stimmt.
Gab es weiße Bremsbeläge. Haben wir natürlich auch getestet, aber die haben halt nicht gebremst. Hilft natürlich auch wenig. Gestaubt hat es trotzdem, denn Abrieb entsteht ja. Er hat vielleicht nicht an der Felge so gehaftet, weil es sind ja in dem Bremsbelag Bindemittel drin, Harze und so weiter, die ja das ganze Zeug zusammenhalten. Und beim Abbremsen und beim Abrieb entstehen natürlich Partikel, die bleiben nun mal haften.
Klar. Ja.
unzweifelhaft gibt es Belege, die das eine besser oder weniger gut können. Aber man muss halt auch immer den Reibwert betrachten. Beim letzten Mal hat eine Hörerin oder gefragt, nämlich wenn ich vorne die Bremsen vergrößere, was das bedeutet. Da bin ich über den Abrieb jetzt draufgekommen, nämlich wieder, weil diese Bremse, die ich größer mache, natürlich auch bestimmte Bremsbelagpaarung haben muss zwischen Vorder- und Hinterachse. Wir verwenden unendlich viel Zeit, diese Bremsbalance für ein Auto zu machen. Und wenn ich das einseitig mache und dann noch Beläge einbaue, von denen ich überhaupt nicht weiß, was die für einen Reibwert haben. Also das ist optische, schöne Sache.
Ja.
Und wenn man normal fährt, glaube ich, nach STVO, dann kann man das auch durchaus tun. Aber die Problematik bleibt.
Okay. Von der besagten Hörerin, die du meintest, das ist die Mrs. Lovely, die ein paar schöne Fragen gestellt hatte, die hat noch eine letzte Frage gehabt, die jetzt wieder zum Thema Schweden ein bisschen passt. Sie fragt, führen solche Eiserfahrungen dazu, dass man im deutschen Winter vorsichtiger fährt? Das ist natürlich dir gegenüber eine schwierige Frage, weil ich kann dir sagen, nein. Da wird nämlich auch im deutschen Winter gern mal das ausgereizt, was man kann und was das Auto kann. Aber jetzt mal ganz generell, würdest du sagen,
Trifft es denn auf einen Normalkunden zu? Ich möchte mal sagen, wenn jemand solche Fahrerlehrgänge macht, wie ich vorhin angedeutet habe, für viel Geld mal nach Schweden zu transportieren und auf dem Eis, dann lernt man natürlich auch umzugehen mit dem Auto. Und die Versuchung ist natürlich groß, wenn es mal geschneit hat. Da gehe ich doch mal hin und schaue, wie das hier ist. Ich will da nicht verhehlen. Natürlich habe ich mit den Testfahrzeugen, die ich ab und zu mit nach Hause genommen habe und heute hat es mal geschneit und habe dann auch was ausprobiert. Also die Verleitung ist, glaube ich, groß, dass man diese Erfahrung, die man unter sicherer Umgebung da oben macht, überträgt auf unseren Straßenverkehr.
Auf eine nicht sichere Umgebung.
Ja, also das muss, glaube ich, jeder selber entscheiden, ob er dieses Risiko dann hier eingeht und mal Testbremsungen macht.
Apropos, es hat jemand gefragt, Marcel, hast du deine ABS-Bremsung jetzt schon mal hinter dir?
Nein.
Er hat Angst gehabt, ich habe schon vorher gefragt, er hat Angst gehabt, dass seine Bremse zu dreckig wird.
Jetzt kann ich es nicht mehr machen, sonst werden die Felgen dreckig.
Ja, hat er wieder Angst. Aber du musst irgendwann mal machen. Das ist, wenn sie dreckig sind, dann machst du mal eine.
Wenn sie dreckig sind, dann mache ich es.
Dann machst du das mal.
Gut. Ich habe noch eine Frage,
ja.
Und zwar vom Andreas Z. War damals Bremsbelüftung und Luftführung schon Thema? Wie wurde das entwickelt?
Das ist natürlich sehr speziell.
Das hat jetzt mit dem Thema fast nichts zu tun, weil unter den Bedingungen da oben wurde die Bremse, und wenn ich den ganzen Tag nur ABS-Bremsungen auf dem Eis gemacht habe, eigentlich nie so gefordert, wie es hier in unseren Breiten oder in den Alpen der Fall gewesen wäre. Also haben wir auf diese Dinge, ich rede speziell von der Wintererprobung, keinen Wert gelegt. Das war für uns kein Thema. Ja. Ihr wisst allerdings ja auch, dass wir nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer ABS-Erprobung in den Alpen gemacht haben. Da ist es sehr wohl ein Thema gewesen. Ja. Radkappen entwickeln.
Radkappen?
Nicht jede Radkappe ist auch gut für eine Bremsenbelüftung. Am besten ist natürlich keine. heute fährt fast jeder Aluminiumfelgen.
Ja.
Da muss man dazu sagen, jede Alufelge heute, die wurde aus stilistischen Gründen entwickelt, aber nicht in erster Linie, um eine Bremsenkühlung zu erzeugen. Das sollte einfach schön ausstehen. Deshalb wiegen heute Aluminiumfelgen im Prinzip genauso viel wie ein optimiertes Stahlrad. Man denkt immer, ich habe ja Alufelgen, die sind leichter. Dann probiert das mal aus.
Also es gibt welche, wo es schon so ist natürlich, die sind auch leicht optimiert.
Das gibt es, das sind geschmiedete oder Magnesiumfelgen oder sündhaft teures Zeug. Aber das, was man üblicherweise hier, ich rüste mein Auto mal auf Alu aus und dann ist es leichter. Keineswegs. Also diese Stahlräder, die es an den Grundmodellen immer noch gibt mit Radkappe, da sieht man das ja gar nicht. Diese Stahlfelge, die ist gnadenlos optimiert, die Löcher und die Materialstärken an den richtigen Stellen, die sind so leicht, dass es da einer Alufelge schwerfällt, das Gewicht überhaupt zu erreichen.
Siehst du mal. Auch wieder. Okay. Also Hast du denn aktuell noch, also hast du noch mehrere Punkte? Weil
ich würde am Schluss jetzt nur noch sagen, weil jeder vielleicht sagt, ja, das war jetzt ja nur ABS, wie geht es dann, wie ging es denn weiter?
Ja.
Weil wir sind ja eigentlich in einem Zeitraum, da gab es halt nur ABS.
Stimmt.
Aber was nicht heißt, dass ich natürlich die Ausbaustufen selbst auch alle miterlebt habe. Das Nächste, was man dann im Auto ja, man hat im Auto, habe ich ja gesagt, 4 Räder, Magnetventile, Hydraulikeinheit, Elektroniken und so weiter. Man hat viel Informationen, viel zu schade, um mit diesen Informationen nicht noch weitere Dinge zu machen. Die nächste Ausbaustufe war dann ASR, wie es bei Daimler-Benz hieß, später Antriebsschlupfregelung, also ASR. Das heißt, es ist jetzt die Umkehrung vom ABS. Also beim Anfahren, auf glatter Straße, drehen die Räder durch. Ich habe aber Magnetventile. Die könnten das Rad ja abbremsen. Also so macht man das halt. Das heißt, das war die nächste Schlussfolgerung. Wir hindern das Rad am Durchdrehen, indem ich künstlich über diese Rückförderpumpe, die im Hydraulikgerät drin ist, Druck aufbaue in der Bremse und damit das Rad bremse. Hinzu kommt noch die Motorleistung reduzieren. Das war eigentlich die allererste. Ja. Der allererste Versuch war gar nicht in die Bremse einzugreifen, sondern einfach die Motorleistung wegzunehmen. Als die Drosselklappen noch über Bautenzug betätigt wurden, das war ja Standard, hat man in den Bautenzug, den hat man durchgetrennt, hat da drin eine Mimik eingebaut, die mit Stellmotoren den Bautenzug verlängern und verkürzen konnte. Ganz einfach, man hat eigentlich ein künstliches Gaspedal noch in den Draht mit integriert. Das gab es in Serie sogar. Also dieses Gerät hat einfach, du konntest dir dein Gaspedal voll durchdrücken, aber das Gerät, diese Mimik im Draht hat den Draht einfach wieder verlängert, sodass du eigentlich kein Vollgas geben konntest. Und damit hat man schon die erste Antriebsschlupfregelung gehabt. Also wenn das Rad durchgedreht hat, hat man einfach gesagt, du kannst Gas geben, wie du willst. Ich werde dir schon zeigen, ich nehme einfach das Gas weg.
Ja, okay.
So, das war, aber wirkte natürlich auf alle Räder, Antriebsräder. Und dann hat man später noch den Bremseneingriff gemacht.
Ah ja.
Den Bremseneingriff, den spürt jeder, der heute moderne Autos fährt, mit der sogenannten Berganfahrhilfe. Also wenn man irgendwo an der Steigung steht, du rümpfst schon die Nase, das gefällt dir wahrscheinlich nicht. Ich genieße das richtig.
Ich auch, ich
finde es super. Dass man einfach stehen bleibt, Fuß auf der Bremse und jetzt will ich anfahren und dann dauert es 3 Sekunden, bis die Bremse wirklich löst oder ich fahre eben weg. Das heißt also, auch hier benutzt man die Hydraulik dazu, Druck in die Bremse, der bleibt einfach stehen. Das heißt, falsch gesagt, in diesem Fall nimmt man gar nicht die Hydraulik selbst, sondern er drückt ja aufs Bremspedal, der Fahrer, bleibt stehen, dann macht man die Magnetventile zu, sperrt den Druck ab. Wenn man das versucht, dann wird man, wenn man das macht, man bleibt stehen, Auto bleibt stehen, dann nimmt man den Fuß kurz vom Bremspedal und drückt wieder drauf, dann merkt man, dass man plötzlich ganz oben
bremst, genau,
weil es nämlich abgesperrt worden ist. Man bringt keinen Druck mehr in die. So kann man am einfachsten testen, hat das Auto überhaupt eine Anfahrhilfe.
Stimmt.
Naja, die nächste Ausbaustufe, also vom ESP wollte ich jetzt gar nicht reden, das kennt mittlerweile auch Räder, da sollte man vielleicht in vielen Monaten mal wieder was machen, weil das ist auch ein langes Thema. Diese Entwicklung, die ist nochmal dramatisch schwieriger als ABS. Da brauchst du wirklich Leute, die mit einem Auto im Grenzbereich und darüber hinausfahren können. Du musst den Grenzbereich ja überschreiten. Ja,
klar. Sonst greift sie ein.
So, du darfst ihn aber nicht so weit überschreiten, dass der Baum schneller da ist als du selbst. Der intelligente Tempomat haben heute auch viele Autos. Das heißt also, ich schalte zwar jetzt auf meinen 120 Stundenkilometer und jetzt bremst der vor mir und der Radarsensor erkennt dann, muss bremsen, dann greift er selbsttätig ein.
Da kriegt man Angst.
Bis hin zu einer Notbremsfunktion. Das heißt also, wenn ein Stau und du merkst es nicht, es gibt heute schon Autos, die können tatsächlich auch eine Notbremsung machen. Das war ein langer Weg dahin. Und am Anfang hat man sehr große Bedenken gehabt, bei irgendeiner Fehlfunktion macht er plötzlich eine Notbremsung, obwohl gar nichts da ist. Ja, ja. Im Gegensatz zu den Tesla-Autos, die man im Fernsehen sieht, die nichts machen, obwohl ein LKW quer in der Fahrbahn steht. Der hat ihn nicht erkannt.
Mhm. Ja, klar.
Aber er kann auch fälschlicherweise, gerade bei Kurvenfahrt, was erkennen. Da ist aber gar nichts.
Und dann wird es grenzwertig.
Und dann hinten dran, die sagen, der knallt hinten drauf, weil er ja nicht damit rechnet. Ja. Also das war ein ganz, ganz schwieriges Thema. Mhm. Aber es gibt also das System auch heute schon. Mein letzter Anekdote oder Spruch, dann höre ich wirklich jetzt auf. Das wird dann beim ESP mal wieder Thema mit dem Kurvenbremsverhalten. Es gibt ja ein Übersteuern und ein Untersteuern. Mhm, das weiß, glaube ich, jeder von euch.
Also von unseren Hörern wahrscheinlich schon, aber die Nachfolgegeneration habe ich so meine
Zweifel. Also, und was ist denn das eigentlich? Was ist ein Übersteuern und Untersteuern? Und ein bekannter Rallye-Fahrer hat das so definiert.
Den kennt, glaube ich, alle, die Spruch.
Der Walter Röhrl, den kennt wahrscheinlich jeder.
Ja.
Also Untersteuern ist, wenn du den Baum siehst, weil untersteuern ja heißt, der rutscht aus der Kurve geradeaus einfach weg und auf den Baum zu. Mhm. Und übersteuern, da dreht er sich über dem Heck und dann heißt es, übersteuern ist, wenn du den Baum hörst.
Ja.
Der Spruch gefällt mir einfach und der drückt wirklich genau das aus, was über
einfach und erklärt, könnte auch die ganz, Sendung mit der Maus sein.
Ganz das ist, einfach ja, erklärt.
Absolut.
Das so. Ist Also, das wäre, würde mich sogar freuen, mal in ein paar Monaten, bis ich
so mich spät, wieder
erholt also habe, können wir mal über ESP reden, weil das auch eine ganz spannende Entwicklung war.
Also ich sehe schon, ihr müsst da noch ein bisschen fordern, ne? Weil ein paar Monate, ne? Ihr wisst ja, wie das ist.
Das,
ne?
Geht das, ganz schnell.
Das geht ganz schnell, ein paar Monate, aber ihr dürft gerne nochmal Feedback natürlich nach dem Podcast geben.
Willst du damit sagen, dass ich mit meinen begrenzten Jahren, so lange vielleicht nicht mehr lebe, das kann auch passieren.
Nein, das passiert hoffentlich nicht, aber nein, das war damit nicht gemeint, aber Monate können lang sein, wollte ich damit sagen, und wenn die Leute sagen, das halte ich nicht aus so lange, dann, aber wir sind ja trotzdem noch nicht fertig, weil es sind noch ein paar schöne Fragen offen, die würde ich trotzdem, dass wir schon so lange dabei sind, das wird schnell, wird schwierig, weil die sind sehr speziell, also ich sag mal, von unserem Zettel haben wir alle, würde ich sagen, das denke ich, hat sich erstmal soweit erledigt. Aber wir machen gleich nochmal alle Fragen durch und dann kriegen wir alle noch verarztet hier. So, wie gesagt, ne, wir verarzten jetzt hier noch die letzten Patienten und vielleicht ist nicht jede Frage mit dabei, aber seht es uns nach, weil auch wenn hier die Skepsis nicht mehr so groß ist bei meinem Papa, aber wir sind jetzt schon bei fast 2,5 Stunden und ich glaube, er zweifelt massiv dran, dass ihr es bis zum Schluss gehört habt. Aber ich bin mir relativ sicher, ihr werdet es nochmal bestätigen. Ich greife trotzdem mal zwei Fragen auf, die echt sehr, sehr speziell und auch spannend waren. Und zwar war eine der Fragen von unserem lieben Volker, der Zetti-Polierer, der Steinfischbacher, ne, kann man ja sagen. Der hat ja schon die spannende Frage mit dem Eis gestellt und hatte dann hier noch eine. Gab es bei Opel auch Versuche, Entwicklungen für den Rennsport abgestimmte Brems- und Unterstützungssysteme? Gab es da eventuell private Versuche?
Schon noch weiter?
Nee,
das war's. Opel durfte ja eigentlich keinen Motorsport betreiben, hat GM uns verboten. Also solange wir noch zu GM gehörten, durfte Opel keinen legalen Rennsport, Motorsport in irgendeiner Form betreiben.
Also organisierten Motorsport.
Organisierten, ja, ja. Privat konnte jeder natürlich fahren, wie er will, aber nicht unter dem Namen Opel. Es gab aber trotzdem natürlich bestimmte Sachen. Der Volker Stritzek ist vielleicht manchmal ein Begriff, der immer mit Opel-Fahrzeugen auch Nürburgring oder es gab auch Rallye-Sachen. Walter Röhrl ist ja mal mit einem Ascona, hat der Tour d'Europe gewonnen. Mhm. Also wir, meine ich jetzt, Bremsengruppe, zu den Zeiten, als es dann ABS-K gab, immer wieder mal eingebunden. Es gab schon klammheimlich, sage ich, eine Motorsportabteilung, die sich mit solchen Kundenfahrzeugen oft auch befasst hat. Mhm. Und da wurden wir schon gefragt, weil ABS natürlich auch zum Beispiel bei so Sprunghügeln, wie es am Nürburgring oft der Fall ist, auch, man kann sagen, eine Fehlfunktion hatte. Weil wenn man da im Renntempo drüber fliegt und danach kommt eine Kurve und man muss bremsen, die Räder waren in der Luft und sind plötzlich stehen geblieben, obwohl man gar nicht gebremst hat oder nur schwach gebremst hat. dann hat das ABS natürlich gesagt, hoppla, da blockiert ihr was, ich muss den Bremsdruck wegnehmen. Ah. Und die Kurve kam und kam und der bremste nicht. Also das war nur als Beispiel, da gibt es viele Situationen oder manche Situationen, wo die dann gefragt haben, könnten wir an der Software nicht was drehen? Und es gab und gibt heute definitiv eine speziell abgestimmte ABS-Strategie für Rennfahrzeuge.
Aber heute, damals war aber nur, dass du, wie du sagst, gefragt wurde, so wurde doch schon so ein bisschen.
Ja, wir haben, dann hat uns natürlich Bosch oder wer dann auch immer im Auto war an Lieferanten, die haben uns da schon geholfen. Die haben dann schon ein spezielles Steuergerät dafür gemacht.
Ah, alles klar. Okay, dann habe ich hier noch eine, ich mache es gerade vom Volker noch fertig, das ist jetzt eher fast schon eine Privatfrage. wenn der Senior 1971 in KA, vermutlich Karlsruhe Uni gemeint ist, ne, abgegangen ist und dann in Rüsselsheim angefangen hat, seit wann wohnt er denn in Starnfischbach, also hier im Nachbarort, und warum gerade dort und welcher Jahrgang war der Junior doch gleich? Ich hoffe, das ist jetzt nicht eine Fangfrage, damit der mein Geburtsjahr weiß. Er hat es nämlich vorhin, glaube ich, fast falsch gesagt.
Naja, die Antwort kannst du ja fast selbst geben, seit wann du bist geboren worden, da waren wir dann in Steinfischbach schon.
1979.
Da sind wir hier in Steinfischbach eingezogen im Dezember.
Und, wie kam man hierher? In die Weltstadt Steinfischbach?
Wir hatten ja ursprünglich in Dudenhofen in einer Opel-Werkswohnung gewohnt und waren dann auf der Suche nach einem eigenen Domizil. Und da wir eine Vorliebe fürs Landleben und für alte Häuser hatten, haben wir ein Jahr lang, glaube ich, haben wir bestimmt gesucht. Ich habe mit dem Zirkel um Rüsselsheim herum 50 Kilometer Kreis gezogen und habe gesagt, da drin, da suchen wir uns jetzt ein altes Bauernhaus oder irgendwas in dieser Richtung, ein altes Fachwerk. Wir hatten halt was dafür übrig und haben heute immer noch was dafür übrig. Und irgendwann, nach einem Jahr haben wir es schon fast aufgegeben, dann war eben nichts, was genau das war. Es war weder ein altes Fachwerkhaus, es war kein richtiges Bauernhaus. Es war irgend so ein Mischmasch, das, wie auch immer. Aber es hat die Leute, die es verkauft haben, die waren uns so sympathisch, dass wir gesagt haben, denen kaufen wir das ab.
Reiner Sympathiekauf.
Das war so.
Okay, so kommen wir dann.
So kommen wir dahin, ja. Okay, ja. Also vorher war Karlsruhe und dann eben vorher Rüsselsheim, haben wir aber nicht lange gewohnt. In Rüsselsheim, glaube ich, nur ein Dreivierteljahr oder so. Und dann war in Dudenhofen, Werkswohnung, in der Nähe des Prüffeldes, Opel-Prüffeld, Dudenhofen. Ja. Und dann hierher.
Ah ja. Siehst du, Volker, so kommt nach Starnfischbach. Man Volker fragen, wie er nach Starnfischbach gekommen ist.
Stimmt. In Karlsruhe habe ich 6 Jahre gewohnt.
Ah ja.
Studiert, 12 Semester. Man kann es auch mit 10 machen, aber ich habe es im 12 gebraucht.
Okay. Das war heute wahrscheinlich auch noch schnell.
Vielleicht.
Okay, dann sind wir quasi jetzt am Ende der Fragenkette angekommen und da nehmen wir unseren lieben Thomas alias Opel Rekord, der auch übrigens dieses schöne Instagram-Bild gemacht hat, wo mein Senior gefragt hat, wo hat er das Bild her?
Erstaunlich,
Erstaunlich, was es alles im Netz so gibt. Ne? Das ist schon, es gibt sogar Seiten über deinen Rennfahrerkollegen, habe ich dann rausgefunden, wo dann diverse, auch spannende Anekdoten drinstehen, die bestimmt für so einen Podcast toll geeignet wären. Da ist nämlich ein Rennunfall beschrieben vom Wastel auf dieser Seite. Auf dem Wastel Weißheidinger oder Johann Weißheidinger, so heißt er richtig. Und da ist ein Rennunfall beschrieben und er hat sich wohl leicht verletzt und ist wohl zu Fuß zurück in die Boxengasse gekommen. Und da war O-Ton Wastel quasi gefragt worden. Ja, das Team hat dann gefragt, ja, was ist los, was ist passiert? Und da hat er nur irgendwie so geantwortet, ja, Mai, hi ist er. Also kaputt ist er. Das war die Antwort von ihm. Und er hat sich überschlagen. Also das ist tatsächlich ein Überschlagsunfall gewesen. Und da hat er nur gesagt, naja, was soll sein? Kaputt ist er. Also das war seine Antwort. So könnt ihr euch jetzt schon mal ungefähr ausmalen, wie dieser Podcast hier ablaufen wird, wenn er mit dabei ist. Also das könnte ein großer Spaß werden. Aber nichtsdestotrotz hat der Thomas noch 2 schöne Fragen, die wieder ein bisschen in die GM-Richtung gehen. Spezifisch jetzt eigentlich die erste schon. Haben die Amerikaner GM, die ja damals, wozu Opel gehörte, so muss man ja sagen, in seine Entwicklungsarbeit reingeredet, also in die Entwicklungsarbeit reingeredet oder hattest du freie Hand?
Was also mein Gebiet mit Bremsen, speziell ABS-Entwicklung, überhaupt nicht. Also da hatten wir absolut freie Hand. Da hat GM nicht hineingeredet. wenn es um Bremsenkomponenten ging, dann hat natürlich der Einkauf schon ab und zu mal gesagt, da haben wir auch noch was Günstigeres auf dem Markt entdeckt, kann man das auch verwenden. Aber zu meiner Zeit in den frühen Jahren hat GM eigentlich nur insgesamt im Großen finanziell natürlich schon, ob ihr gebt viel zu viel Geld aus oder so ähnliche Dinge. aber jetzt in die technische Entwicklung haben sie nicht hineingeredet.
Okay, okay.
Nein. Da gab es kein. Das war sehr viel, viel angenehmer, als es heute
ist. Oh, tatsächlich. Das,
heute reden uns die Franzosen, die PSA-Leute oder Stellantis leider sehr viel hinein. Ja. Sie wollen halt letzten Endes Einheitskomponenten machen, um es günstig zu machen, was man ja auch verstehen kann.
Kostentechnisch kann man
es verstehen. Halt so. Das ist leider so. Aber zum Leidwesen der Ingenieure, die dann halt gerne ihre eigenes Wissen noch mal und sagen, ne, wir haben da was, das könnt ihr gleich ungesehen einfach einbauen.
Schade. Ja. So, zweite Frage, die knüpft aber an die USA nochmal an und dann hätte ich auch wirklich nichts mehr. Gab es in den USA eine parallele Entwicklung des ABV-ABS oder war der Konzern damals schon so schlau, auf die deutsche Entwicklung für den amerikanischen Markt zurückzugreifen? Das finde ich auch sehr gut gefragt.
Also die Amerikaner haben in den Anfängen Bosch ABS eingebaut, weil das war vorhanden. Mhm. Und da haben sie auch auf unsere Erfahrung zurückgegriffen. Wir haben ja teilweise sogar den Catera, das war ein nach USA als Buick.
Chevy Catera hieß er, glaube ich.
Pontiac Catera, wie hieß er?
Cadillac Catera hieß er. Cadillac Catera. Der hatte unser ABS. Sie haben aber... Es gab eine Firma, die hieß Kelsey Hayes, war eine amerikanische Firma, die haben selbst auch ein ABS entwickelt. Das war aber mehr oder weniger von der Funktion her genau, also von den Komponenten her das Gleiche. Ah. In der Regel Strategie haben die auch gelernt. Und haben da guckt einer auf den anderen. Wenn man immer denkt, natürlich hat jede Automobilfirma, auch hier in Deutschland, ihre Abstimmungen auf das Auto gemacht. Ja. Aber immer wenn man einen Fehler oder Fehlfunktion entdeckt hat, dann lief das natürlich über Bosch oder später über Conti und andere Girling, die auch ABS gemacht haben. Natürlich haben die anderen Firmen das mitbekommen.
Ja, klar. Ja.
Logischerweise hat Bosch gesagt, der Hersteller A hat dort eine Funktion entdeckt, das habt ihr noch gar nicht. Schaut mal nach. Haben wir ja auch. Ach so. Also das heißt, es gab da leider oder Gott sei Dank unbewusst eine Connection, sodass am Schluss es doch wieder fast alles gleich war.
Okay. Aber siehst du, das war das ist vielleicht dann meine persönliche letzte Frage, weil die hatte ich vorhin schon auf dem Schirm, was aber fast schon beantwortet wurde dadurch. Gab es denn, wenn ihr jetzt in Schweden gewesen seid, und da war ja natürlich früher oder später dann auch egal, ob Mercedes, BMW und wer auch immer noch da, war das eine Rivalität oder hat man gesagt, früher, vielleicht ist es auch heute anders oder genauso, mit denen hast du dich abends beim Bier an der Theke getroffen und hast dich ausgetauscht vielleicht sogar, oder war das so, oh Gott, Achtung, da kommt Audi, jetzt halt die Klappe, bloß nicht mehr über das Geschäft reden?
Nee, also an der Theke waren wir eine Mannschaft. Also da gab es keine Rivalitäten und kein gar nichts. Man hat da oben... heute nicht mehr, aber damals hatten wir einen Funk, den jeder mithören konnte oder fast jeder. Insofern wussten wir, was die anderen machen. Die Verbindung, habe ich schon gesagt, die Verbindung ging über, über den ABS-Hersteller. Insofern hätten wir gar nichts austauschen müssen, weil es wäre sinnlos gewesen zu sagen, hier, ihr müsst mal das und das fahren, dann entdeckt ihr was. Dann sagen die, wissen wir schon längst, hat uns Bosch schon klammheimlich erzählt.
Ja, okay.
Also insofern da gab es nicht die Notwendigkeit und ich glaube, weißt du, nach 10 Stunden und dann beim Bier an der Theke, da hast du eigentlich ein anderes Thema.
Ja, okay, alles klar.
Wie viel verträgst du? Oder wie viel Geld hast du, um dieses teure gezapfte Bier, Öl, was ja auch teuer war, wie viel kannst du heute Abend genehmigen?
Okay, alles klar. Jetzt habe ich doch noch eine letzte Frage, weil auch die ist überhaupt nicht gefragt worden, kurioserweise von keinem Zuhörer, was ja eigentlich auch so ein spannendes Thema in Schweden ist, wo es sogar Fernsehberichte drüber gibt, über die Erlkönigjäger. Erlkönige, wer das jetzt nicht wissen sollte, sind die getarnten Fahrzeuge oder genau die Fahrzeuge, die erst noch kommen werden, wo dann irgendein Journalist oder Fotograf versucht, den Schnappschuss zu machen. Ne? Da gibt es eigentlich auch aus Schweden ganz spannende Fernsehberichte, hast du, glaube ich, selbst schon gesagt. Ich glaube, ZDF Mediathek gibt es da einen, den man sich angucken kann. Aber was mich persönlich interessiert, das war ja nun mal gegeben. Die waren überall, früher oder später, ne? Und du musstest ja auch mal mit dem Prototyp da oben fahren. War das eher so eine Sache, wo du sagst, boah, ich sage jetzt mal auf ganz gut Deutsch, das geht mir echt auf den Sack, dass da jetzt um die Ecke schon wieder einer steht? Oder hat man sich halt arrangiert mit dem Thema oder vielleicht sogar damit gespielt so ein bisschen?
Da gab es einen Journalisten, der hieß Lehmann. Das ist vielleicht, wenn man die Leute ein Begriff. Das war der Erlkönigjäger, der bekannteste. Wir sind von den Einheimischen oder von den Eismakern oder von der Gemeinde. Es gab immer Leute, die haben gesagt, wir haben den Lehmann entdeckt.
Ach.
Ja. Sei vorsichtig, der ist da. Ach, also das hat sich in dieser Einsamkeit, die es trotzdem ja ist, obwohl wir 1000 Leute dann plötzlich in dem Ort waren, hat sich das sehr schnell herumgesprochen, weil der musste ja hochfliegen.
Ja, klar.
Der ist selten mit dem Auto gekommen, weil der hat sich diese 2.500 Kilometer nicht angetan mit der Kameraausrüstung. Ja. Der flog. Und der ist kaum in Lüle oder in Avezia auf dem Flugplatz gelandet, dann wussten wir in Aieplock 100 Kilometer weiter schon, der Lehmann ist da. Also man hat dann versucht, diese getarnten Autos erstmal stehen zu lassen, aber irgendwann ist dem auch das Geld ausgegangen. Der blieb nicht 3 Wochen, der war irgendwann wieder weg. Ach so. Es gab natürlich dann immer mehr,
genau.
Es hat sich ja herumgesprochen. Aber Lehmann war der Inbegriff des Erlkönigjägers. Krass.
Okay, alles klar. Aber da gab es schon Bemühungen, das wirklich dann auch geheim zu halten.
Ja, dass man, schon.
Okay.
Ja. Aber man hat sich halt ansonsten äußerlich so getarnt, dass man gesagt hat, stell dich ruhig bei 30 Grad minus an den Schnee und frier dir den Hintern ab. Du siehst sowieso nichts Besonderes.
Okay. Ja. Das ist natürlich mit dir da auch die Enttäuschung, nach Hause zu kommen und sagen, ich habe nichts erwischt. Das ist natürlich dann auch bitter irgendwo.
Aber, ja, ja.
Aber okay, das war, weil da gibt es ja wirklich ganz bekannte Berichte drüber und sowas. Ne? Darum habe ich gedacht, das hat mich gewundert, dass das keiner gefragt hat.
Ja.
Weil das ist ja eigentlich so das Typischste, ne, da oben. Aber cool, damit würde ich sagen, beenden wir das heute. Oder hast du noch irgendeine Geschichte, die du unbedingt noch loswerden musst, wo du sagst, schade, dass ich die noch nicht erzählen konnte. Jetzt ist eh zu spät von der Zeit her. Jetzt können wir auch noch eine raushauen. So die Knallergeschichte zum Schluss.
Naja, gibt's waren so da nicht genug dabei.
Doch. Aber ich dachte so, vielleicht hast du dir so das letzte i-Tüpfchen aufgehoben und ärgerst dich, dass wir dich nicht gelassen haben. Das wäre natürlich blöd.
Ja, die Feierabendbeschäftigung der Jugend kann man noch erwähnen. Mhm. Die fahren, wenn es schneeglatt ist, im Ort holen und das Wetter entsprechend, abends nach Feierabend holen die ihre Saabs und Volvos aus der Garage und driften durch den Ort.
Ach ja.
Das war da auch so, wo wir da gestrandet waren bei dem Schnee, was ich vorhin erzählt habe. Da sind wir dann abends noch durch den Ort gelaufen, der Schneesturm hat nachgelassen und dann kamen sie mit den Saabs, da driften die auf den Schneeglatt. Ich meine, wenn du das in Deutschland machst, jetzt weißt, wir wussten dann, warum sind die besten Rallye-Fahrer der Welt aus Skandinavien, weil die trainieren das den ganzen Winter.
Klar. Ja, geil.
Und es gibt auf den zugefrorenen Seen, abseits von uns, richtige Rennstrecken, die werden da reingeräumt. Und dann nach Feierabend oder tagsüber oder am Wochenende kommen die mit ihren solchen Nägelspikes und fahren da richtige Rennen.
Ach, krass.
Auf dem Eis.
Ah, ja.
Also das ist Freizeitbeschäftigung.
Cool. Kann ich mir schon spaßig vorstellen. Das ist schon vor allem, cool. Dann würde ich sagen, du hast gleich noch das letzte Wort hier bei uns. Der Marcel und ich verabschieden uns jetzt hier an der Stelle schon mal. Du darfst dich dann auch mal verabschieden. Das wollte ich damit nur sagen. Du musst jetzt nicht eine Abmoderation machen, aber ich finde es immer blöd, wenn wir dann das letzte Wort haben und unsere Gäste dann vorher schon irgendwas gesagt haben. Darum.
Es ist auch unwahrscheinlich, dass du nach mir nicht nochmal was sagen wirst.
Ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe.
Ich sage nur davor noch was. Ich kann ja eigentlich nur sagen, ich freue mich. Ich habe mich gefreut auf die ganzen Zuschriften, dass das wirklich interessant war. Selber merkt man das oft gar nicht so, weil für einen ist das manchmal ganz trocken, aber es ist dann, man sieht an den Zuschriften, es war doch ein bisschen interessant.
Auf jeden Fall.
Hat mich gefreut und ich freue mich auch auf den nächsten Podcast. Wieder erwarten und kann jetzt nur sagen auf Fränkisch wieder, Servus euch Auto-Begeisterte.
Jetzt muss ich doch was sagen.
Danke.
Du hast mir das letzte Wort vorweggenommen, so muss ich jetzt noch. Also vielen, vielen Dank, dass das geklappt hat. Also ich glaube, das spricht für sich, was hier an Feedback kam. Ihr könnt gerne, ich sage das ja immer, nochmal Feedback geben, weil auch wir sind bei 2 Stunden 40, nur mal so zur Info. den Gesichtsausdruck von meinem Vater hätte dir sehen sollen. Unvorstellbar war so ungefähr der Gesichtsausdruck. Aber nichtsdestotrotz, ich weiß ja, ihr hört es und ich habe gesehen, wie ihr euch darüber gefreut habt und somit gerne trotzdem nochmal Feedback geben, damit mein Senior nicht zu Hause sitzt und sagt, das hört sich jetzt wirklich keiner mehr an. Somit dürft ihr ihm gerne eines Gegenteils beweisen und die letzte Story aufgreifen von der Jugend, dann weiß er nämlich, ihr habt es bis zum Schluss gehört. Ja. Genau, also dann danke, dass ihr zugehört habt und natürlich auch 2:40 am Ball geblieben seid und ich werde mich sehr bemühen um einen weiteren Podcast, mindestens über Motorsport. Ich glaube, da können wir ein halbes Jahr füllen, mutmaßlich, aber wir werden es hoffentlich möglich machen, weil das wird ein großer Spaß, glaube ich, und ansonsten bleibt erstmal nur zu sagen, gehabt euch wohl da draußen, bleibt gesund und pflegt weiter Autos natürlich und macht mal eine ABS-Bremsung in sicherer Umgebung.
Ich versuch's.
Genau, Marcel. Beim nächsten Mal wirst du abgefragt. Ja. Also, macht's gut da draußen.
Tschö.
Tschö, tschö.
Servus.